On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Liebe Leute, als die EM begann, haben wir euch mit den Worten begrüßt: Es ist Zeit, dass sich was dreht. Und jetzt hat es sich leider ausgedreht. Aber ich möchte euch heute begrüßen mit dem schönen Intro-Song des Sportstudios: Willkommen zu Haus. Willkommen bei der großen EM-Abschlussfolge von Football's Coming Home, Folge 73. Und natürlich dem weltbesten Sportpodcast, On the Pitch, der Sportpodcast. Und bei euch ist es Folge 231. Und jetzt ist meine Schleimspur ja wunderschön gelegt. Und da kann ich natürlich auch die beiden schlauen Köpfe hinter diesem Podcast begrüßen. Und zwar zum einen der Knappengeneral Benjamin Scherb.
Wunderschön. Der Knappengeneral. Wunderschön, ja, hi.
Und natürlich der Almöhi David Bücker.
Ja, sehr gut, wunderbar. Grüß dich, David, grüß dich, Benny, und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen.
Sicherlich ungewohnt, dass ich heute die Moderation mache. Ich wette, nach den ersten Sätzen habt ihr es jetzt schon bereut. Aber ich wollte auch mal ein wenig die Kontrolle übernehmen. Bevor wir euch da draußen heute mal vorstellen, wie wir das Ganze angehen, werden wir, oder frage ich euch erstmal zu Anfang nach euren Gefühlen. Wir sind ja jetzt am Donnerstag, die EM ist schon ein paar Tage vorbei. Und ja, lieber Benny, vielleicht fangen wir mal mit dir an. Wie geht es dir? Hast du dich jetzt schon damit arrangiert, dass es vorbei ist?
Ich glaube, ja. Also es war ein Prozess, der sich, glaube ich, auch im Turnier dann schon stückweise herausgebildet hat, dass man relativ früh dann auch gemerkt hat, ja, wenn es dann zu Ende ist, dann ist es auch okay so. Wir haben ja schon mehrfach, auch als wir auf die Achtelfinals, ich glaube, wir haben zusammen auf die Achtelfinals geblickt, glaube ich, David, ne?
Ja.
Da habe ich ja auch gesagt, ja, ich weiß nicht, jetzt fängt die K.O.-Phase an und schon sieht man deutlich weniger Tore, es passiert deutlich weniger auf dem Platz und ja, die Luft, die war am Ende dann auch doch irgendwie raus, deswegen, ja, ich freue mich schon wieder auf Clubfußball.
Der ist auch nicht so weit entfernt, also geht jetzt schon bald wieder weiter, laufen ja auch schon diverse Testspiele. Aber ich habe ja auch schon am Montag, falls ihr es übrigens noch nicht gemacht habt, die neue Folge von On the Pitch, der Sportpodcast, da war ich zu Gast, warum auch immer.
Weil Benny nicht da war, ganz einfach tatsächlich.
Und da habe ich ja schon gesagt, dass ich Testspiele total liebe und sie mich total interessieren. Sarkasmus off. Aber David, wie geht es dir? Wie hast du die letzten Tage jetzt erlebt, ohne das abendliche, traditionelle Fußballgucken?
Also ich habe von der EM, ich fange vielleicht trotzdem nochmal vorne an, vor allem die Gruppenphase genossen, jeden Tag drei Spiele hintereinander wegzuschauen. In der Regel war es einfach total spannend, vielfältige Nationen zu sehen. Wir haben ja auch zusammen die EM-Vorschau bereits aufgenommen und dann halt solche Nationen wie Rumänien, Ukraine, Georgien und viele weitere, oder mit den anderen die Daumen zu halten, Schweiz oder Österreich da zu sehen. Natürlich die deutsche Mannschaft, die ja auch dann nicht vollends enttäuscht hat. Ja, das Ganze sich anzuschauen war sehr, sehr schön. Ich hatte auch während der K.O.-Phase, zugegebenermaßen Benny auch, ein Wochenende, wo wir jetzt nicht ganz so viel Fußball gucken konnten. Vor allem auch das hat natürlich so die Begeisterung für die Gruppenphase vielleicht jetzt in der Retrospektive noch ein bisschen höher gehalten. Aber ja, ich glaube, in dem ein oder anderen K.O.-Spiel war es jetzt auch nicht allzu schlimm, wenn man da nicht die vollen 90 oder 120 Minuten geschaut hat. Von daher ja, bin ich eigentlich total zufrieden mit dem Turnier, egal ob das jetzt sportlich erfolgreich war oder nicht. Also ich bin total zufrieden eigentlich mit allem, was bei diesem Turnier passiert ist. Keine großen Negativschlagzeilen, über die man berichten müsste, finde ich zumindest. Und ja, ansonsten finde ich aber nicht, dass mir langweilig wird, denn Tour de France und Olympia und hast du nicht gesehen, es gibt genug zu tun. Da muss ich mich nicht mal mit irgendwelchen Arminia-Testspielen umschlagen, damit mir langweilig wird oder eben nicht.
Ja, ich wollte noch mal kurz darauf eingehen, was ihr gesagt habt, dass auch zwischendurch mal es so einen kleinen Hänger gab. Ich hatte da so ein bisschen den Eindruck, das war so am dritten Spieltag hin zum Achtelfinale, da war so ein bisschen, hat jetzt nicht so Bock gemacht, aber wie gesagt, werden wir auch gleich nochmal ein bisschen drüber reden. Unsere Folge sieht wie folgt aus: Wir werden gleich oder beziehungsweise jetzt über die Nationalmannschaft sprechen, da nochmal ein kleines Fazit ziehen und dann haben wir uns ein paar schöne Rubriken und Kategorien überlegt, die sowohl analytisch sein sollen, als auch ein wenig unterhaltsam, was ja auch der Sinn eigentlich eines Podcasts ist, dass er euch unterhält. Gucken wir mal, ob wir das so hinkriegen. Aber wir beginnen mal mit der Nationalmannschaft. Am Ende ein Viertelfinale unglücklich gegen den, jetzt können wir es ja sagen, zum Glück Europameister ausgeschieden. Es gab ja sehr viele unterschiedliche Meinungen, auch hinterher Fabian Hürzeler, Lothar Matthäus, sage ich mal an dieser Stelle. Fang Benni gerne mal an. Wie hast du das gesehen? Hast du auch diese Kritik, die danach aufkam, kannst du dir auch ein Stück weit was abgewinnen, dass wir vielleicht ein bisschen die Mannschaft zu hoch gejubelt haben und dass ein Viertelfinale ja gar nicht so krass ist, wie viele es jetzt machen?
Ich glaube, wir über die Hürzler-Aussage, die habe ich auch schon erwähnt, als wir über die Achtelfinals gesprochen haben. Ich muss auch sagen, nee, ich kann es nicht so richtig nachvollziehen. Also erstens können wir erstmal nichts für unseren Turnierbaum. Das heißt, wenn wir im Viertelfinale das erste Mal auf die erste Top-Nation treffen, dann ist das so. Wir haben die vorherigen Runden sehr souverän gestaltet. Natürlich mit einem kleinen Wackler gegen Dänemark. Natürlich mit einem 1:1, gegen was wir uns gegen die Schweiz gemüht hatten. Da hat man aber auch dann später gesehen, dass die Schweiz ja auch so ein bisschen zum Favoritenschreck wurde im Laufe des Turniers und auch ein gutes Turnier gespielt hat. Also am Ende muss ich sagen, wenn man gegen ein Team hätte verloren dürfen in diesem Turnierverlauf, dann waren das die Spanier. Das ist im Viertelfinale sehr ärgerlich passiert und sehr unglücklich passiert. Ja, und das kann man, glaube ich, jetzt auch so als Resultat davon so hinnehmen. Es war ein gutes Turnier. Alle anderen oder fast alle anderen großen Nationen haben fast auf ganzer Linie enttäuscht und dazu würde ich Deutschland auf keinen Fall zählen wollen.
Ja, definitiv. David, wie siehst du das?
Ja, geht mir ganz genauso. Also ich bin überhaupt nicht irgendwie, natürlich war ich schon ein bisschen traurig, dass das mit dem Viertelfinalaussetzung gekommen ist, wie es gekommen ist. Aber im Großen und Ganzen sehe ich das total positiv von vornherein. Die Testspiele haben ja so ein bisschen Euphorie geweckt. Gut, gegen die Ukraine war es so ein bisschen, gut, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was machen. Aber spätestens das Eröffnungsspiel gegen Schottland, dann ja dann doch das relativ ungefährdete 2:0 gegen Ungarn. Wenn wir daran denken, wie wir beim letzten Turnier der Europameisterschaft gegen Ungarn gespielt haben, hat gezeigt, gut, das ist genau die Mannschaft, die wir brauchen, mit allen kleinen Nicklichkeiten und Herausforderungen, die man überwinden musste. Das Schweiz-Spiel war natürlich dann das Wichtigste. Dann trotz Gewitter- und Regenpause gegen Dänemark gut behauptet. Und ich bin eigentlich auch überhaupt nicht traurig, dass es in Anführungszeichen so früh zu Ende ist, weil ich finde, wir mussten die Ansprüche etwas runterschrauben und wenn man das dann als Ausgangspunkt nimmt, können wir mit der Euphorie bei diesem Heimturnier, das natürlich mit einem Europameistertitel schöner gewesen wäre, aber auch so schön genug, kann man vielleicht nicht sagen, ich bin vollends zufrieden und habe keine Lust, über Handspiele zu diskutieren.
Das machen wir auch heute nicht, versprochen. Aber Benni, du hast auch schon den Turnierbaum angesprochen. Ich weiß nicht, wie ging es euch jetzt auch, die Spiele danach gesehen zu haben? Also gerade Halbfinale, Finale. Also ich hatte immer so ein bisschen den inneren Reflex, dass ich mir gedacht habe, ach mal, Frankreich hätten wir geschlagen und England hätten wir wahrscheinlich auch geschlagen. Das kann man nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. So. Aber hattet ihr auch immer so das Gefühl mit, hätten wir Spanien gekriegt, dann wäre vielleicht was gegangen und dann hätten wir die größte Hürde, sage ich mal, auf jeden Fall genommen.
Ehrlicherweise habe ich darüber im Halbfinale kaum noch nachgedacht. Also irgendwie habe ich das dann doch auch verhältnismäßig schnell verdaut, dieses Viertelfinale, weil ich auch, glaube ich, relativ früh das Positive aus dem Turnier ziehen konnte. Ich weiß gar nicht, warum. Ich war selbst verwirrt, aber wahrscheinlich war das wirklich dieses Gefühl, was eigentlich schon im kompletten Turnierverlauf in der Luft war. Wir hatten einfach ja endlich mal wieder es war kein Sommermärchen, es war vielleicht ein Sommermärchen-Light, aber trotzdem, wir haben ein gutes Turnier gespielt, die Euphorie war da, die Fans haben wieder Bock auf die deutsche Nationalmannschaft und das war irgendwie das Wichtigste, was ich jetzt in diesem Turnier gesehen habe. Vielleicht ist es auch hoffentlich so ein Durchgangsturnier auf dem Weg zu besseren Zeiten sogar noch.
Ich habe es auch eher so wahrgenommen, dass man nicht irgendwie sich denkt, okay, gegen die Mannschaften, gegen die wir nicht gespielt haben, gegen die hätten wir eine Chance gehabt. Du hast Frankreich angesprochen. Ja. Ich habe es eher so gesehen, dass wir einfach auch dadurch einfach gesehen haben, wie gut die deutsche Mannschaft war. Wenn wir uns die Viertelfinals angucken, war das erste Viertelfinale, Spanien gegen Deutschland, eben ja eigentlich quasi auch schon das beste Viertelfinale. Ja. Und genau daran habe ich eben, und das ist wahrscheinlich die Erklärung für das, was Benni eben gesagt hat, recht früh den Fußballfrieden mit mir selbst schließen können, dass es eigentlich ein ganz cooles Turnier war. Auch trotz Viertelfinale aus.
Ja, Fußballfrieden schließen. Ich glaube, sehr schöne Bezeichnung dafür. David, vielleicht, um mal auf die Personalie Julian Nagelsmann einzugehen. Als er als Bundestrainer kam, dachte man ja auch immer, er ist mehr ein Vereinstrainer, lange wird das nicht gehen. hat ja auch am Anfang sehr merkwürdige Entscheidungen getroffen. Ich will jetzt nicht wieder mit Kai Havertz und Linksverteidiger anfangen. Aber es lief ja nicht von Anfang an so richtig gut. Aber ich finde, er hat sich kurz vorm Turnier ziemlich gesteigert. Er wirkte auf jeder Pressekonferenz klar. Und er hat ja auch im Vorfeld bei der Nominierung, musste er kritische Entscheidungen treffen, wo man nicht wusste, Mats Hummels zum Beispiel, wird das jetzt die richtige sein? Aber auch während des Turniers, wie wirkte er auf dich? Ich fand ihn unfassbar stark, auch hinten raus auf der Abschlusspressekonferenz, was er da gesagt hat. Mich hat er so ein bisschen an Bayern erinnert, wo er ja nach außen her auch oftmals schon sehr stark war.
Ja, genau. Also auch da würde ich gerne den großen Bogen schlagen. Ich hatte das Glück, letztes Jahr Anfang Oktober am Frankfurter Flughafen zu sein, als die ganze Mannschaft da angereist ist. Ich glaube, die Bayern hatten irgendwie am Abend vorher noch ein Spiel und dann hat sich die ganze Mannschaft in Frankfurt im Hotel getroffen und dann gab es ja quasi so die erste große Auslandsreise. Pressekonferenz oder zumindest so ein Statement mit Nagelsmann, da klang er irgendwie ziemlich verkopft, wusste sicherlich, was er im Kopf vorhat und mit der Nationalmannschaft vorhat. Viele haben ja auch gesagt, oder auch Toni Kroos zum Beispiel hat gesagt, ja, oder die Bayern-Spieler, die auch schon unter ihm gearbeitet haben, er hat eine Vorstellung von Fußball und die musste er für die Nationalmannschaft vereinfachen, weil er nicht so viel Zeit hat. Das ist ja so das, was man am häufigsten gehört hat. Und ich finde, dieses Verkopfte hat er ja dann eben, das ist ja bei vielen Trainern so, dass man eben die Zeit braucht, ist ja das größte Ärgernis oder eines der größten Ärgernisse, was ich im Fußballgeschäft generell habe, dass dann ja eben so wenig Zeit da ist, einfach mal die Projekte laufen zu lassen. Ja, und das hat dann funktioniert. Ich hatte es ja eben angesprochen, bei den Testspielen lief es noch nicht ganz rund und dann, du hast es angesprochen, die Kommunikation wurde immer klarer, man hat gesehen, was er meint und schlussendlich wurde das dann auch ja, so durchgezogen, was man sich im Kopf gesetzt hat. Dann nimmt man eben Mats Hummels mal nicht mit. Und ja, mit den Entscheidungen, die man getroffen hat, die gibt es natürlich auch immer zu kritisieren. Maxi Bayer, Dennis Undav, warum die dann vielleicht nicht mal doch mehr Spielzeit bekommen haben. Da kann man immer drüber diskutieren, aber man hat auf jeden Fall gemerkt, dass sie sich diesem Projekt voll angenommen hat. Und gerade emotional auch mit den Reaktionen auf der letzten Pressekonferenz hat man ihm das ja schlussendlich dann noch, wer es nicht bis dahin sowieso schon gemacht hat, abnehmen können.
Benni, wie findest du das denn, dass er jetzt auf der Abschluss-PK schon den Blick in Richtung USA, Mexiko, Kanada richtet, mit der klaren Marschroute. Wir wollen da Weltmeister werden. Wie findest du das? Kommt das zu früh oder ist das genau das Richtige, jetzt nach diesem Turnier gleich diesen Anspruch zu formulieren?
Ich glaube, dass das langfristig wieder das Ziel sein muss, anzugreifen. Das ist, glaube ich, richtig und man ist sehr demütig in diese Europameisterschaft gegangen, das hat mir gefallen. Aber ich bin schon dafür, dass man eine Marschroute, auch eine ambitionierte Marschroute vorgibt als Ziel, als Trainer. Ich mag es, wenn Visionen auch ausgesprochen werden und um nochmal auf David einzugehen, der ja eben Mats Hummels angesprochen hat, das sind für mich Entscheidungen, die für einen Umbruch stehen und Umbrüche sind nicht einfach. Umbrüche bedeuten oft auch Leuten vors Schienbein zu treten. Das hat Nagelsmann mit einem Hummels-Ausbotung in gewisser Weise ja gemacht. Aber das zeugt für mich eigentlich für eine gewisse Stärke, die er zeigt. Und das hat mir am Ende auch gefallen. Also ich meine, am Ende hat sie mir auch recht gegeben. Ein Schlotterbeck musste zum Beispiel für einen Jonathan Tah in den Ring treten, als Jonathan Tah wegen einer Gelbsperre gefehlt hatte. Und es hat funktioniert. Und ein Antonio Rüdiger hat in gewisser Weise auch diese Chefrolle in der Innenverteidigung eingenommen. Und ja, ich würde sagen, der Erfolg gibt ihm recht. Und ich finde, ob kurz oder lang, so Namen wie Jamal Musiala, wie ein Florian Wirtz, aber auch ein Kai Havertz, der auch erst 25 sind, die sind viel zu gut, um nicht in 4 Jahren, wer weiß, was diese Spieler in 4 Jahren machen, um nicht in 4 Jahren dieses Ziel vielleicht zumindest ausformulieren zu können.
Das Schöne ist, sie werden es in 2 Jahren schon erreichen können,
oder
weil
stimmt.
Du gerade 4 Jahre.
Ja, natürlich. Ja,
klar. In 4 Jahren ist wieder EM, die können sie natürlich auch gewinnen. Dann ja in England, Großbritannien.
Irland, so, genau. Nordirland, Schottland, genau. Wales und England.
Herrlich.
Ja, genau. Ja. Ah, Wahnsinn.
5 Verbände, die niemals alle vorqualifiziert sein werden.
Ja, auch sicherlich ein Novum. Du hast ja gerade, Benni, schon mal ein paar Namen in den Ring geworfen. Und ich habe euch ja vorhin gesagt, dass wir ein paar Kategorien, uns ein paar Rubriken ausgedacht haben. Und das tun wir auch schon ein bisschen jetzt in dem Nationalmannschaftspart. Und zwar, es sind jetzt nur 2. Und sie sind auch relativ logisch. Aber fangen wir mal an. Wer waren eure 3 Top-Spieler bei diesem Turnier. David, möchtest du gerne mal anfangen?
Auch kann ich gerne machen. Also ich habe mich ja von vornherein als der Georgien- und Albanien-Zuständige gefühlt, da ich jetzt die Geschichte von Klaus Jasula natürlich nicht allzu hoch jessen möchte, sie aber trotzdem erwähnen möchte im Vergleich zu unserer Vorschau, fokussiere ich mich auf Georgien und konnte mich ehrlicherweise nicht auf drei Spieler festlegen. Das ist zum einen Kvaratskhelia, aber eben auch Georges Mikautadze, weil ich finde, das ist eine Wahnsinnsstory, dass der ja größtenteils der alleinige gefühlt Torschützenlistenanführer bei diesem Turnier war. Natürlich waren auch die ein oder andere Standardsituation dabei, aber diese beiden sollen einfach stellvertretend dafür stehen, dass mir das total viel Spaß gemacht hat, als Underdog, als Turnierneuling so eine Show da abzureißen. Und dann zwei andere, die wir sicherlich heute nochmal mehrmals thematisieren werden, ist Lamine Yamal von Spanien. Ich glaube, darüber ist alles gesagt. Ein Tag vor dem Finale, erst 17 Jahre alt geworden. Und sowohl im Halbfinale als auch im Finale maßgeblich dazu beigetragen, dass Spanien letztendlich ja den Rekord-EM-Titel in die Luft recken konnte, auch wenn sie den Pokal erst bei Titel Nummer 5 behalten dürfen. Und wen ich noch ergänzen würde, ist N'Golo Kanté, der tatsächlich als einer der wenigen Spieler, die in Saudi-Arabien spielen, wirklich absolut richtig abgeliefert haben, auch wenn das französische Spiel ja im Großen und Ganzen ja jetzt nicht überragend war, aber was der da abgelaufen hat, ist schon allerhand gewesen.
Also es ist unfassbar interessant, was du für Spieler genommen hast. Ich wusste gar nicht, dass die alle bei Deutschland spielen. Aber vielleicht habe ich mich vorher auch nicht.
Also, guck mal, ich habe, haben wir, ach so, sehr gut.
Aber ist doch schon, ich wollte eigentlich drei Top-Spieler von Deutschland wissen aus deiner Sicht. Aber
haben wir neu jetzt.
Aber sag gerne nochmal deine drei Top-Spieler für Deutschland und nachher kommen wir nochmal zu den anderen. Aber N'Golo Kanté finde ich so schon mal sehr interessant, würde ich nachher nochmal diskutieren, aber ich wollte den Deutschland-Part noch gar nicht so schnell schließen tatsächlich.
Alles gut, dann machen wir das so. Also ich finde, Josua Kimmich ist super da angekommen, wo er hin sollte und dann irgendwie lange nicht hin durfte auf der Rechtsverteidigerposition. Er sagt, ja gut, ich spiele lieber Mittelfeld, aber wenn ich da gebraucht werde, spiele ich als RV. Benny und ich haben, ich glaube, nach dem Schottland-Spiel direkt drüber diskutiert, dass oft, wenn Kimmich sich dann doch wieder in die Mitte reinfallen lässt, dass dann auf außen eine Anspielstation fehlt, gerade fürs Hinterlaufen, hat sich einigermaßen ausgebügelt und auf der anderen Seite muss man sagen, Mittelstädt und Raum, der dann letztendlich die Rolle da übernommen hat, beide richtig gut. Also da war einmal mehr, glaube ich, nicht zumindest das schlimmste Problem, dass Deutschland Außenverteidigermangel hat. Ansonsten, Gündogan hat, glaube ich, nicht ganz so viele Magenschmerzen bereitet, wie viele das vorher gesagt haben. Und wenn ich vorhin schon über Klaus Jasula gesprochen habe, dann muss man, glaube ich, in Analogie in der deutschen Mannschaft dann die Geschichte des Emre Can nehmen. Kann man jetzt halten, was man will, aber die Story von Nachnominierung bis hin zu Treffer im ersten Spiel, egal was man von ihm hält, das ist halt einfach stark.
Ich finde total stark, wen du da genommen hast, weil ich dachte, wir haben ziemlich ähnliche Namen, aber das gleicht sich.
Bei mir gibt es nicht nur Würz und Musiala, mein Freund.
Ja, ich merke schon, aber ich habe auch nur einen Teil davon. Benny, wie sieht's bei dir aus?
Also ich hatte erst tatsächlich Überraschungen und nicht Topspieler aufgeschrieben und da war auch ein Emre Can.
Ich auch.
Ein Emre Can von mir.
Ich muss auch dazu sagen, Liste. Das Skript war ein bisschen durcheinander. Das war
alles gut. Alles gut. Aber das, also gerade Can am Ende, dass er in vier Spielen tatsächlich so viel Spielzeit sammelt, das hätte ja vielleicht vor dem Turnier auch nicht unbedingt jeder erwartet. Und dann belohnt er sich sogar in der ersten Partie direkt noch mit einem eigenen Tor, was dazu noch ganz ansehnlich war. Also für mich auf jeden Fall einer der Überraschungen. Unter Überraschungen hatte ich dann auch noch einen Schlotterbeck genannt, der, ja, als es dann ernst wurde, auch einfach da war, als man ihn brauchte. Unter den Top-3-Spielern, ich muss Musiala sagen, ich gucke diesem Spieler so unfassbar gerne zu. Bin auch jetzt schon froh, dass ich ihn in meiner Kickbase-Mannschaft habe. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ja, ich glaube, der wird uns tatsächlich in den USA sehr, sehr viel Spaß machen. Das wird sensationell. Also, wie der die Gegner schwindelig gespielt hat, er wird auch mehr und mehr zu diesem Matchwinner, ne? Hat jetzt auch seine drei Tore gemacht und das erste Mal auch sehr viel Verantwortung übernommen. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe auch noch einen Antonio Rüdiger aufgeschrieben, weil ich doch irgendwie dachte, wir brauchen einen Leader-Typ in der Innenverteidigung. Und ich war mir nicht sicher, ob ein Antonio Rüdiger dieser Mann sein kann. Ich fand vom Kampfeinsatz her und generell von der Performance her, man konnte sich auf ihn verlassen. Und er wurde auch mal laut auf der
Ist es zu viel Leader-Typ und zu viel Selbstabgefeiere auf dem Fußboden oder ist das okay?
Ich mag das. Ich finde das sympathisch. Okay. Ich mag das eigentlich sehr gerne. Und als dritten Spieler, ich könnte ja auch Würz nehmen natürlich, aber ich würde einfach auch einen David Raum nehmen, der mir dann sogar noch besser gefallen hat als ein Maximilian Mittelstädt. Die Flanken kamen effektiver, er hat einen gewissen Körper, den er auch präsentieren und einsetzen kann. Und ja, da kam ja auch über den Kampf als sehr positiv rüber und ja, auch als Überraschung.
Ja, absolut. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, warum ihr vorausgesetzt habt, dass ich Florian Würz nehme. Ehrlicherweise wundert es mich, dass viele das sagen, weil er, und darüber haben wir ja auch schon so ein bisschen gesprochen, dass er im Turnier eigentlich also er hat stark angefangen und natürlich, er macht auch den Ausgleich gegen Spanien. Aber man darf nicht vergessen, dass er schon ziemlich schnell nicht mehr in der Startelf stand. So, und dass er dieses hohe Anfangsniveau, was er hatte, nicht halten konnte, was vollkommen normal ist für so einen jungen Spieler, der eine überragende Saison bei Leverkusen gespielt hat, dass der dann irgendwann auch mal jetzt nicht immer alles noch bis ins Kleinste nach so einer langen Saison geben kann und da auch mal eine schwächere Phase hat. Ich glaube, das kann man niemandem übel nehmen. Musiala hat ja auch nicht überall geglänzt, aber all in all habe ich natürlich auch Musiala genommen. Übrigens natürlich auch gehört zu den Top-Torschützen bei dieser EM mit 3 Toren und er teilt sich das mit wie viel?
Einer von 6.
Ja, yeah, genau. Ja. Weiß nicht, ob das das auch schon mal so gegeben hat. Ich habe tatsächlich noch Niklas Füllkrug genommen. Ganz einfach deshalb, weil immer wenn er reinkam, es wurde sofort gefährlich. So, und er hat mir halt so ein bisschen das gegeben, was ich von Kai Havertz so ein bisschen erhofft hatte und nicht bekommen habe. Natürlich ist eher Vollblutstürmer, Havertz ist es nicht. Aber Füllkrug war halt aus meiner Sicht wesentlich torgefährlicher, obwohl er nicht von Anfang an gespielt hat und obwohl er auch eine schwierige Saison. Aber er hat wieder das erfüllt, was er auch schon in Katar gemacht hat. Ja, und da war er eigentlich einer der wenigen Spieler, die gut waren. Aber hat seine Rolle voll ausgefüllt. Und dann habe ich, ja, okay, da ist auch ein bisschen die Nostalgie mit mir durchgegangen, habe ich Toni Kroos genommen. Wo ich auch betonen will, dass er zum Beispiel auch gegen Spanien kein gutes Spiel gemacht hat. Das muss man auch sagen. Aber ich dachte mir, okay, insgesamt gutes Turnier. Und er hat der Mannschaft eine Struktur gegeben. Sowohl spielerisch als auch, ja, würde ich auch sagen, mit seiner Persönlichkeit einfach. Ne? So einen Typen brauchst du. Und das waren so meine 3 Top-Spieler. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wer aus eurer Sicht enttäuscht hat, David.
Ja, das fiel mir zugegebenermaßen ziemlich schwer. Du hast vorhin schon Würz angesprochen, der schlussendlich nicht mehr in der Startelf war. Ich teile Bennys Argument, dass er unfassbar gerne Jamal Musiala beim Fußballspielen zuguckt, aber diesmal konnte er seine Dribbelaktion oft, finde ich zumindest, und ich stehe damit irgendwie ein bisschen alleine, nicht zu dem Ende führen, was ich wollte. Keine Ahnung, geht nicht allen so. Natürlich gab es auch Situationen, die nicht gut liefen. Ähnlich wie Würz ist es auch lieber Sané gegangen. Der kann nicht fit gewesen sein, wenn er sich danach verletzt. Andrich war mir ein bisschen rabiat. über Can haben wir bereits gesprochen. Und ja, Pascal Groß kann man gerne häufiger sehen.
Ja, wieder sehr solide. Gut, hat ja auch nur einmal gespielt, aber trotzdem kam rein und hat relativ abgelehnt. Ja, mir fällt es jetzt auch sehr schwer, da Enttäuschungen rauszulesen. Ich muss Leroy Sané nennen, weil wenn er von der Bank kommt, hat man gedacht, man hat da einen schnellen, dynamischen Kicker auf der Bank, der auch immer noch mal für eine kreative Aktion oder so in der Lage ist oder für einen gefährlichen Abschluss aus der Distanz. Aber das war schon sehr unglücklich, wie er aufgetreten ist. Also eigentlich das komplette Gegenteil zu den Einwechslungen von Füllkrug. Es wirkte immer sehr verunsichert, viele kleine Fehler, oft hat er sich verdribbelt und oder auch viele kleine Fehlpässe gespielt. Das ist mir echt sehr negativ aufgefallen. Ja, ich weiß nicht. Andrich als rabiat zu bezeichnen, das ist er, aber das ist eben auch sein Spielertyp. Also dafür ist er auch in gewisser Weise mitgenommen worden, um auch mal ein Zeichen auf den Platz zu setzen, wie man in der Kreisliga sagt. Aber ja.
Ja, da kannten die internationalen Schiris ihn halt vielleicht einfach nicht so gut wie mit dem, jetzt sage ich das böse Wort, Meisterbonus in der Bundesliga.
Ja, wahrscheinlich. Aber sonst, ich möchte eigentlich niemanden bis auf Sané herausheben. Ich könnte natürlich jetzt sagen, Emre Can hat jetzt über das Turnier gestreckt, jetzt auch keine Top-Leistungen gezeigt. Aber trotzdem, da war es überhaupt ja die Überraschung, dass er dabei war und dass er dann eben doch seine Momente hatte. Und die habe ich eben bei Sané gar nicht gesehen.
Ich finde es sehr spannend, dass ihr sagt, dass euch das so ein bisschen schwer gefallen ist, weil ich hatte tatsächlich relativ klare Kandidaten, also 3, natürlich auch Leroy Sané. Okay, willst du kurz sagen?
Ja, ich kann ja einfach mal den Namen in den Ring werfen. Ich sag mal so, Jonathan Tah hat mir auch nicht immer gefallen.
Ja, ich verstehe so ein bisschen, worauf du anspielst. Aber würde ich jetzt vielleicht, wenn ich ganz drüber nachdenke, jetzt nicht in die drei, in die Flop 3 für mich packen. Aber wie gesagt, Leroy Sané, vollkommen klar. Ich meine, ich war beim Eröffnungsspiel und da haben ja eigentlich fast alle geglänzt. Und mit fast meine ich eher nicht. Und wenn du bei einem 5-1 in einem Stadion, wo alle freudenbetrunken sind und ausgerechnet bei Sané kommt dann immer so ein Geraune, was natürlich auch im Münchner Publikum liegen kann, das wahrscheinlich überproportional da war und Sané ja in München immer noch nicht ganz den Durchbruch geschafft hat, aber er wirklich, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen mit Abstand derjenige war, der es nicht hinbekommen hat, dann sagt das viel aus. Ich habe tatsächlich, einer von euch hat vorhin Maxi Mittelstädt gesagt und den habe ich tatsächlich auch genommen. Und ich habe vor der EM, ihr werdet euch vielleicht daran erinnern, habe ich so ein bisschen die Frage in den Raum gestellt, bringt er wirklich das? Er hat eine ordentliche Vorbereitung gemacht, aber ist er wirklich auf dem Niveau, dass ich jetzt sage, er ist auf Jahre hinaus unser Linksverteidiger und er ist es auf diesem Niveau? Und da hat einer von euch, ich weiß nicht mehr, wer das war, hat vorhin schon richtigerweise gesagt, das habe ich von ihm während der EM nicht so ganz gesehen. Also da ist er nun mal an Grenzen gekommen. Und dann habe ich tatsächlich Kai Havertz, weil wenn man sich mal anguckt, na klar, er hat viele Räume geöffnet, er war super anspielbar, super am Spiel beteiligt, aber wenn er diese
Position aus dem Spiel heraus.
Richtig, wenn er diese Position spielt, dann muss er öfter treffen. Natürlich kann man sagen, Elfmeter beide souverän verwandelt, ne, muss man auch machen, aber er hat halt auch sehr viele Chancen, gerade freistehend vor dem Tor, auch vergeben. So, und ja, das ist dann auf dem Niveau dann einfach zu wenig und er hat bei Arsenal ja gezeigt, dass er es absolut kann, ne, auch wenn er jetzt nicht der klassische Stoßstürmer ist, aber das habe ich dann wieder bei der EM wieder so ein bisschen vermisst.
Ja, kann ich gut verstehen, das hat man dann eben in den entscheidenden Aktionen gemerkt, das hat man, finde ich, auch gegen Spanien ganz gut gemerkt, wo es ja doch auch zur einen oder anderen Chance kam, wo man dachte, ja, ein eiskalter Mittelstürmer, der hätte den vielleicht jetzt reingemacht. Ich würde ihn aber trotzdem nicht als Enttäuschung bezeichnen, weil diese Räume, die er aufgelaufen hat, diese Wege, die er gegangen ist, die Arbeit, die er in sein Spiel gesteckt hat und die Bälle, die er verteilt hat, die kamen ja auch zu vielen Toren. Also er war ja indirekt oder direkt an vielen Toren beteiligt. Wir haben viele Tore bejubeln dürfen im Laufe des Turniers. Deswegen, natürlich werden Stürmer oder naja, halbe Stürmer, wie er, an Toren gemessen am Ende. Aber ja, also ich kann es nachvollziehen, dass du ihn dazu zählst aufgrund dessen. Mir hat er aber spielerisch dennoch gut gefallen. Ich glaube, es sind halt wirklich diese kleinen Aktionen, wo es dann wirklich um die Wurst geht, wo dann genau dieser Stoßstürmer fehlt, um das Ding kurz vor Ende noch reinzumachen. Ne?
Ja. Ah, absolut. Also, wie gesagt, auch dieses Flop 3, nochmal zur Erklärung heraus, das ist jetzt auch auf absolut hohem Niveau. Ich glaube, wir können allgemein sagen, dass die Mannschaft uns insgesamt enttäuscht hat. Aber ich habe euch auch dazu gezwungen, jetzt welche herauszusuchen und tief in euren Gehirnen zu kramen, nochmal die Spiele zurück in den Kopf zu rufen. Deswegen, ne, wie gesagt, alles auf dem absolut hohen Niveau. Und ich würde mal sagen, schließen wir das Thema Nationalmannschaft gleich mal ab. Aber eine Sache noch, Thomas Müller hat ja jetzt auch angekündigt, David, wir haben in der letzten Folge von unserem Pitch auch schon drüber geredet. Das wollen wir an dieser Stelle auch nochmal tun. Thomas Müller aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Toni Kroos, das war ja schon klar. Manuel Neuer ist noch so ein bisschen offen, aber so oder so, Toni Kroos und Thomas Müller gehen definitiv. Wird das jetzt in den nächsten Partien, ich glaube nächstes Spiel im September gegen Ungarn, Nations League, wird das für die Entwicklung der Nationalmannschaft vielleicht sogar schädlich sein, wenn diese Charaktere, auch wenn jetzt zum Beispiel Thomas Müller jetzt sportlich jetzt nicht mehr den allergrößten Impact jetzt geliefert hat, aber wird diese Führung, die ja auch dafür gesorgt hat, dass wir so weit oder so gut gespielt haben, wird es dann in absehbarer Zeit jetzt wieder schwierig werden, wenn wir diese Spieler nicht mehr haben?
Ja, das haben wir in den letzten Jahren gelernt. Benni?
Sehr gut. Lange Frage, kurze Antwort. Perfekt.
Ja, ich kann nachvollziehen, dass so ein Spielertyp fehlen wird. Also ich glaube, er wird mehr neben dem Platz als auf dem Platz fehlen, weil auf dem Platz haben wir ja mittlerweile gerade in der Offensive, ich glaube, genug Alternativen. Es ist mehr dieser Typ Thomas Müller, der in der deutschen Nationalmannschaft, glaube ich, einfach ganz gut aufgehoben ist, der immer für einen Schenkelklopfer zu haben ist, der aber auch mal, wenn es drauf ankommt, den Mund aufmachen kann, weil man ihn aufgrund seiner Karriere, aufgrund seiner Erfahrung, ihn respektiert. Und damit fällt natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor weg, aber wie gesagt, eher für neben den Platz. Und da sehe ich aktuell tatsächlich im Mittelfeld oder generell auf dem Platz nur wenige, denen ich gerade so diese Führungsrolle zutrauen würde. Das braucht gerade bei den jüngeren Kräften natürlich noch ein paar Jahre.
Ja, definitiv. Und dann würde ich mal sagen, schließen wir das Thema Nationalmannschaft ab. Mit einer Sache noch, was würdet ihr der DFB-Elf zum Abschluss? Ich weiß, dass mit den Schulnoten ist gerade bei unseren Saisonabschlüssen mittlerweile gestorben in den letzten Jahren. Ich war eigentlich der Einzige, der das immer machen wollte. Aber dennoch, was für eine Schulnote würdet ihr der Nationalmannschaft geben? Ich würde eine 2- geben.
Dann gebe ich eine 2. Ich habe auch gerade überlegt, ob es eine 2 oder eine 2- ist. Übrigens, wenn es schon um Bewertung und Benotung geht, können wir an dieser Stelle noch den Hinweis einschieben, dass am Ende dieser Folge die Auflösung unseres Kick-Tipp-Spiels noch kommt mit ein paar O-Tönen von unseren Tippspiel-Gewinnerinnen und Gewinnern. Aber ich will Bennys Schulnote natürlich auch noch erfahren.
Ich wollte tatsächlich auch eine 2 geben. 2- finde ich fast schon zu hart. Zwei ist, glaube ich, aufgrund der Durchschnittsleistung relativ fair.
Okay, na gut, ich stehe trotzdem dazu und ich bin der Pessimist vom Dings.
Naja, okay, ein Minus.
Ja, immer noch gut.
Ja, natürlich, absolut. Und ich möchte ja jetzt nicht Fabian Hürzler 2.0. Aber dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal in den spaßigen Teil über, oder? In unsere tollen Rubriken. Wir beginnen mal, es ist ein bisschen bunt gemischt, aber das ist auch so ein bisschen der Sinn dahinter. Wir fangen an mit unseren Top 3 Torhütern. Wir haben ja schon festgestellt, dass dass von der UEFA offensichtlich niemand bestimmt wurde. Ich habe zumindest.
Boah, ja, das stimmt. Das ist so absurd auch.
Also
warum nicht? Warum gibt es kein Spiel um Platz 3 und warum gibt es keinen Award für den besten? Ja, was ist das dann? Goldene Handschuhe
wahrscheinlich. Ja, aber Spiel um Platz 3 gab es doch. Ich weiß, diese Diskussion kam in den letzten.
Es wurde in den 80er Jahren abgeschafft, weil ich glaube, bei dem letzten Spiel um Platz 3, das es bei Europameisterschaften niemals gegeben hat, waren nur 7000 Leute im Stadion. Das hat einfach niemanden interessiert. Ich glaube, das wäre inzwischen anders, aber wenn die UEFA das nicht möchte, bitteschön.
Ja, meinst du, wusste er aus den letzten Weltmeisterschaften, dass immer diskutiert wurde, das da eigentlich auch abzuschaffen. Aber gut.
Ich mag das.
Na gut, dann bist du.
Das ist der olympische Geist. Es muss eine Bronzemedaille geben.
Na gut, okay. Netter Wink in Richtung Olympia. Aber ich will jetzt eure 3 Top-Torhüter wissen.
Gut, ich habe ja eben schon meine Georgien-Fanclub-Auswüchse gemacht, deswegen kann ich gleich bei den Spielern nochmal wiederholen. Torhüter, Georgi Mamardashvili hat das gehalten, im wahrsten Sinne des Wortes, was er versprochen hat. Eben stellvertretend für viele andere kleine Fußballnationen, die es dann doch ja recht gut gemacht haben. Unter anderem auch, weil die großen Nationen nicht ganz so gut waren, wie wir das erwartet haben, kann man, glaube ich, Jan Oblak vielleicht noch in die Reihe stellen. Und wenn man 3 Elfmeter hält, wie Diego Costa von Portugal, war das auch gegen Slowenien oder die Slowakei, da kam ich durcheinander, ich guck mal gerade nach.
Slowenien.
Das war Portugal, Slowenien, dann hat man sich auch eine solche Auszeichnung verdient.
Alles klar, und während Benny seine Torhüter verrät, kann David ja mal kurz ein Be-Reel machen.
Habe ich schon gemacht tatsächlich.
Von uns?
Ja.
Hast du markiert?
Ja.
Wunderschön, gut, warte. Sehr gut.
Ich kann jetzt gar nicht so viel Diversität mit reinbringen, also ich habe Diogo Costa auch genommen, nicht nur aufgrund dieser 3 gehaltenen Elfmeter gegen Slowenien, sondern ja, ein Portugal, was offensiv überraschend schwach aufgetreten ist, war in der Defensive auch gegen kleinere Teams einfach der Garant, der den Laden trotzdem von hinten zusammengehalten hat. Mamardashvili muss man auch nennen, natürlich, das hat David schon wunderbar zusammengefasst. Ich würde auch einen Maignan von Frankreich noch erwähnen, auch eine ein tolles Turnier gespielt hat in einer französischen Mannschaft. Vielleicht fällt das auch einfach besonders auf, weil diese Teams halt auf ganzer Linie enttäuscht haben, spielerisch zumindest. Der ist mir auch sehr positiv aufgefallen. Wenn man böse ist, könnte man jetzt noch Kukureya sagen.
Ja, komm,
aber
er wird auch nie alt.
Ja,
Okay, aber das Schöne ist, Mamardaschwili habe ich auch. Habe aber noch zwei ganz andere Torhüter, nämlich ich fand Donnarumma sehr gut im Vergleich, gerade im Vergleich zu seinem restlichen Team. Und für mich die Parade des Turniers, Mert Günok von der Türkei. Mhm. Ich glaube, wir haben das alle noch im Kopf, gerade in den Kommentar von Wolf Fuß. Deswegen meine Top 3 Torhüter und dann kommen wir zu den 3 besten Spielern des Turniers. David kann gerne gleich nochmal sagen, wen er genommen hat. Ich habe N'Golo Kanté, glaube ich, noch im Kopf. Aber ansonsten habe ich den Wunderbaren, der auch ein Torschütze des Turniers war, Ivan Schranz genommen. Dani Olmo tatsächlich auch, wo ich liebe Grüße an den Tim, der zwei Folgen Football's Coming Home mit mir gemacht hat. Ich habe mit dem zusammen Deutschland-Spanien geguckt und als Pedri verletzt raus musste und Dani Olmo kam, habe ich vor allem noch zu ihm gesagt, okay, Spanien wird jetzt nicht deutlich schlechter werden. Und im Gegenteil, gefühlt ist Spanien noch krasser geworden. Und ich habe tatsächlich Rodri genommen.
Was war dein erster? Kann ich alles nachvollziehen.
Ivan Schranz.
Okay.
Ivan
Schranz. Geil. Ja.
Also ich werfe nochmal Lamine Yamal, Kwesi Kwarazchelia in Personalunion mit Georges Mikautadze in den Ring und eben N'Golo Kanté.
Ja.
Und Benny?
Okay. Ja, ich könnte natürlich jetzt auch Yamal sagen. Ich habe aber auch als ersten Namen tatsächlich Olmo aufgeschrieben. Auch weil der eine von den Personen für das Finale war. Weil in meinen Augen war er so auch die Entscheiderperson im Finale. Für mich der beste Mann im Finale spielerisch. Und auch, glaube ich, an beiden Toren beteiligt, wenn ich mich nicht irre. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm. Aber insgesamt 5 Scorer im Turnierverlauf und trotzdem irgendwie medial immer im Schatten von Yamal und Nico Williams gewesen. Deswegen, ja, hatte da irgendwie auch meine Sympathien so ein bisschen. Ich würde Cody Gakpo nennen, der doch sinnbildlich für eine starke niederländische Nationalmannschaft auch richtig auf sich aufmerksam machen konnte. Dass er da so heraussticht, hätte ich vor dem Turnier vielleicht auch noch nicht gedacht. Ja, und ich sag jetzt, weil Yamal schon genannt wurde schon Nico Williams genannt? Wahrscheinlich auch, ne? Okay, dann sage ich Nico Williams, um alle drei Namen dieses spanischen Dreiecks auch abgedeckt zu haben, weil ich glaube wirklich, also mit diesen drei Spielern haben wir noch so viel Spaß in den nächsten Jahren.
Man könnte sagen, auf Jahre hinaus unschlagbar, oder
ja,
was?
Ja, jetzt schon.
Wir sind über Jahre hinaus unschlagbar.
Wunderschön. Ich wollte Lamine Yamal nicht nehmen, weil ich ihn bei meinen 3 Überraschungen tatsächlich drin hatte. Und ja, da hatte ich, aber da habe ich nicht drauf geguckt, weil ich habe da auch Ivan Schranz aufgeschrieben.
Das ist geil. Das
ist halt auch eine Überraschung gewesen. So, ne? Hätte man auch nicht gedacht.
Haben wir bei denen überhaupt gesprochen in der Vorschau? Weiß ich gar nicht. Müsste man nochmal durchhören.
Nein, ich glaube nicht. Und ich würde also
über Yamal haben wir auf jeden Fall gesprochen.
Ja.
Über Mikautadze bestimmt auch, aber ja.
Ja. Und ich würde vielleicht noch als zusätzliche Überraschung, da würde ich auch noch Nico Williams sagen.
Mhm, ja. Ja, ich meine, dass ein Olmo gut kicken kann, das haben wir in der Bundesliga oft genug erlebt, wurde eben von einzelnen Verletzungen immer wieder zurückgeworfen. Wer weiß, wo der sonst stehen würde. Aber allein deswegen Wahnsinnsgeschichte, dass er hier nochmal so richtig auf sich aufmerksam machen konnte. Und ja, wer weiß, wo er jetzt in der kommenden Saison spielt, ne? Also Bayern ist dran, Man City ist dran und noch irgendein Team. Das wird spannend.
Das kann man übrigens nach diesem Turnier, finde ich, auch wenn es um Topspieler generell geht, mal erwähnen, dass Florian Wirtz einfach schon einen Kreuzbandriss hinter sich hat.
Ja,
ja, stimmt.
Der ist ja, wir haben ja alle, das ist ja gefühlt schon ewig her, aber überlegt euch, wie jung der ist und was der immer noch, also das ist Weltklasse. Da muss man einfach nochmal sich vor Augen führen, dass er so wieder gekommen ist.
Andere Parallele in der Bundesliga wäre Johnny Burk hat er ja auch mit einer harten Verletzung zurückgeworfen wurde und danach nie so gut zurückkam, ne?
Ja,
absolut. Ja, absolut irre, wenn man auch mal daran zurückdenkt. Habt ihr ansonsten noch 3 Spieler, die euch jetzt speziell noch überrascht haben, wo ihr dachtet, ach Mensch, oder kann man das auch schon eigentlich von euren Top-Spielern auch schon?
Genau, internationale Überraschungen habe ich gar nicht notiert, weil das für mich auch gleichzeitig die Top-Sachen waren. Da wir Überraschungen positiv verbunden haben, waren das gleichzeitig meine Top-Spieler. Ja.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu einer ganz anderen Kategorie. Das ist jetzt mal ein harter Cut. Nämlich die Fanlager, die euch ganz besonders begeistert haben. Ich sage nur, lieber Benny, na links, dann, na rechts. Du hast 100%ig die Niederlande, oder?
Ich hab eigentlich
das war ein klares Nein.
Das war ein Yeah. Also ich habe Niederlande in Klammern auch mit aufgeschrieben. Wahrscheinlich, oh. Ja, aber je länger ich drüber nachdenke, wahrscheinlich sind sie doch in den Top 3. Ich habe auf jeden Fall, auch wahrscheinlich, weil ich sie live vor Ort erlebt habe, ich war ja kurz vor der Europameisterschaft in München zu einem AC/DC-Konzert. Und da habe ich den Einmarsch der Schotten nach München erlebt. Und das war unfassbar emotional und geil, wie die da die Bars eingenommen haben oder wie sie mit Dudelsäcken durch die Straßen gezogen sind. Und also es war echt sehr, 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 sehr toll und ein cooler Start kurz vor diesem Turnier. Sonst, was bleibt mir noch in Erinnerung? Die Türkei wird mir in Erinnerung bleiben, aufgrund etlicher Autokorsos, die ich ja trotz geschlossenen Fensters hier in Göttingen auch mitbekommen habe, wo jetzt nicht irgendwo in der Nähe ein Austragungsort der Europameisterschaft war. Sonst, ja, ich finde, es gibt so viele tolle Geschichten. Österreich natürlich generell im Stadion, aber auch außerhalb mit lustigen Sachen aufgefallen, wie wenn sie über die Deutsche Bahn gesungen haben. Ich möchte eigentlich, glaube ich, gar kein Ranking nennen. Wie gesagt, Niederlande könnte man noch hinzuziehen. England würde ich auch hinzuziehen. Aber die Geschichte über England, die werde ich nachher noch erzählen.
Okay, sind gespannt. David, ich hoffe, du hast wenigstens die Niederlande.
Ja, habe ich tatsächlich. Das liegt nicht nur daran, dass ich Achtel Niederländer bin, aber das war auch einfach richtig cool, das zu sehen. Ja, ansonsten Schottland auf jeden Fall gehe ich mit und Österreich bis auf das Plakat der identitären Bewegung auch auf jeden Fall unter meinen Top 3 mit dabei. Ansonsten, ich habe auch genug Autokorsos gesehen. David, wir waren zusammen in Berlin, da waren die Türken unterwegs bei dem Portugal-Spiel, obwohl sie verloren haben. Hier in Marburg gab es auch genug Autokorsos. Ja, also viele Top-Nationen. Georgien könnte ich auch hier wieder nennen. Also, oder auch ein komplett gelbes, und das ist ja der Albtraum eines jeden Bayern-Fans, ein komplett gelbes Stadion in München, als Rumänien gegen die Ukraine gespielt hat, das natürlich auch so ein emotionales Spiel war. Ja, gibt viele Fanszenerien, die mir Gänsehaut bereitet haben. Oder einfach gute Laune. Aber Niederlande auf jeden Fall dabei.
Sehr gut. Ich habe natürlich auch Niederlande, Schottland, und die habe ich ja zum Glück auch persönlich in München so liebe, nette Typen, ey. Liebe Grüße wie hießen die? John und Gary. Kam aus Glasgow. Also, ihr werdet den Podcast nicht hören. Trotzdem. Weil ich einfach mal, vor allem, werden meine deutsche Sprache jetzt nicht verstehen, aber ich fange jetzt nicht an, hier Englisch zu reden. Nee, aber
die verstehen auch kein Englisch, keine Sorge.
Aber allein dieses No Scotland, No Party, und es hat einfach. Ja. Und am Anfang, zumindest beim Deutschlandspiel, hat es auch so ein bisschen gestimmt. Also, da haben die Schotten schon am Anfang die Stimmung gemacht und natürlich auch die ganzen, ich sag nur mal das Video mit der Omi, die im Regen, und da stehen dann zwei Schotten mit und halten ihr den Regenschirm. Wunderschön, wunderschön. Ich hoffe, man wird ein jährliches Testspiel gegen die Schotten machen. Da läuft ja eine Petition oder irgendwie sowas. David winkt schon ab, gut, aber es wäre trotzdem schön. Und ich habe auch. Wenn wir mal vom Wolfsgruß weggehen, habe ich auch die Türkei genommen, weil geile Stimmung war es einfach. Jetzt kommen wir zu einer weiteren lustigen Kategorie, auf die ich auch sehr gespannt bin. Ich würde mal meine vorab mal sagen, drei Dinge, die euch genervt haben, und der besagte Wolfsgruß steht auch bei mir tatsächlich drauf, weil diese ganzen Diskussionen und, weißt du, das, vielleicht steht der auch so ein bisschen symbolisch für jeden politischen Schwachsinn, den wir während der EM wieder hatten, was natürlich deutlich weniger war, weil Deutschland ist auch nicht Katar und da muss man nicht über Menschenrechte diskutieren, weil da gibt es wahrscheinlich auch Menschen, die was anderes behaupten. Aber da gehen wir nicht näher drauf ein. Also wie gesagt, das fand ich halt absolut bodenlos. Dann muss natürlich die Deutsche Bahn erwähnt werden. Und ich habe es am eigenen Leib erfahren, sowohl als ich nur von Dortmund nach Bochum mit dem Regio fahren wollte, nach dem Achtelfinale. Und ich muss sagen, ich fahre die Strecke nach München sehr häufig und ich hatte in den letzten 4 Jahren auf dieser Strecke wenige Probleme mit der Deutschen Bahn. Und gefühlt während der EM von 4 Zügen sind 3 ausgefallen. Also, da lief wirklich gar nichts. Und mir haben übrigens auch alle Fans leid getan. Zum Beispiel die Österreicher, wo dann einige zur 70. Minute ankamen, wenn überhaupt. Ich habe wenigstens, weil ich ja meine Pappenheimer von der DB kenne, immer ausreichend Zeit eingeplant. Aber ja, das war halt, also das war ja zum Schämen hoch 3. Und was ich auch sehr albern fand, auch wenn es jetzt nichts Großes ist, weil mir diese Eröffnungs- und Abschlussfeiern normalerweise sowas von am Pöppis vorbeigehen, weil ich bin für Fußball da und nicht für das Ganze drumrum. Aber
das war nichts.
Also das war schon sehr albern. Auch zum Finale, was die da mit ihren Händen konstruiert haben. Also das ist Kunst. Ja, es ist Kunst. Und Kunst
ist... Dafür hat es nicht eine halbe Stunde gedauert.
Ja, und das ist Geschmackssache. Gut, meinetwegen, wem es gefällt. Ja, da dachte ich mir auch so, ach, ja, nee, muss man nicht machen.
Hätten sie mal Herbert Grönemeyer oder unsere Helene singen lassen, ne?
Naja, oder wie 2006 waren da nicht eine bayerische Blaskapelle oder so.
Oder so.
Also das ist wenigstens auch, das zeigt etwas auch ein bisschen vom Land so. Also was, das hatte ja nichts Traditionelles in irgendeiner Art und Weise. Aber wie gesagt, es ist mir am Ende auch egal, ich gehe. So, David, willst du gerne mal...
Waren das schon deine drei Punkte?
Ja.
Was waren die anderen beiden? Das Bahnbashing war so lang.
Ja, also Deutsche Bahn, der Wolfsgruß...
Und die Öffnungsfeier.
Und die Öffnungs- bzw. Abschlussfeier.
Okay, das mit den nervigsten Dingen ist tatsächlich meine Lieblingskategorie gewesen. Ich stimme dir da auf jeden Fall zu, sonst bin ich ja, die meisten aus meinem Freundeskreis werden das wissen, der Letzte, der die Bahn basht, aber in dem Fall, oder oft ist es ja richtig, ich versuche halt nur manchmal zu erklären, aber in dem Fall kann ich auch nicht mehr viel erklären, außer dass das System dafür nicht ausgelegt ist. Schöne Grüße nach Gelsenkirchen, da war es ja bei dem ersten England gegen Serbien Spiel besonders heftig, mit der S-Bahn-Abreise ist halt einfach auch Quatsch und gefährlich, vor allem da auf Schalke, ich war noch nie da, Benni, aber es gibt ja wirklich nur diese eine Brücke hin zu dieser Station.
Richtig, ja.
Das ist in München ja zumindest so, dass es eine zweite Brücke gibt, die führt so auf den gleichen Bahnsteig, aber du kannst dich hinten theoretisch übers Parkhaus schlängeln. Viel mehr Stadion-Eindrücke habe ich jetzt auch nicht gesammelt, deswegen, ja gut, Frankfurt liegt halt abgelegen, aber da verteilt sich das schon irgendwie. Also wie gesagt, Bahn, ÖPNV sowieso. Dann habe ich England hier stehen, weil ich das schrecklich fand. Wir haben ausgiebig auch die Vorrundenspiele begutachtet und bis auf anderthalb Halbzeiten in diesem Turnier wirklich nicht gut gemacht. Das einzige Mal, dass England was in mir ausgelöst hat, war, als Cole Palmer getroffen hat im Finale, weil ich den seit dem Chelsea-Everton, 6-0, 5-0, wir hatten es ja am Montag, glaube ich, auch besprochen, David, ja, ziemlich, oder zumindest, dass er mir sehr präsent ist und dann habe ich gesagt, ja gut, er ist irgendwie jetzt gerade gekommen, wurde eingewechselt, glaube ich, wenn einer trifft, dann er und dann war das Einzige, was ich positiv mit England verbinden konnte und liebe Grüße an die Screentime-Sportgemeinde, die Spielstandsanzeige und die Grafiken im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, weil ich nicht verstanden habe, wie das so kacke
ist
aussehen
das
kann. Von der virtuellen Werbung jetzt mal abgesehen, aber oben links ein Logo zu haben, dann links daneben die Uhr und dann die Nation und den Spielstand zu haben, ist einfach schön. Es war bei RTL so, es war bei Magenta so. Und vor allem ist es für den normalen Zuschauer auch einfach schön, wenn 22 Millionen Leute im Fernsehen sehen, wenn die Grafiken auf Deutsch sind und nicht auf Englisch. Das hat Magenta und RTL hinbekommen. Bei ARD und ZDF hat man sich anders entschieden und das kann ich nicht nachvollziehen. Aber das diskutieren wir an anderer Stelle.
Bei Screentime Sport wahrscheinlich. Oder wurde,
so ist
wurde
das.
Natürlich
ja.
auch schon.
Ja. Jetzt habt ihr schon viele Sachen erwähnt und über das meiste habe ich auch nachgedacht. Ich habe mich in meinen Sachen, die mich genervt haben, aber sogar noch ein Stück eher näher ans Spielfeld gewagt, in der Hinsicht, dass ich einmal aufgeschrieben habe, die Abseitsregelung, die mich nochmal immens genervt hat.
Ja.
Wie viele Laufwege hätten sich ersparen lassen, wenn frühzeitig Abseits angezeigt worden wäre. Ich verstehe den Sinn dahinter auch immer noch nicht, dass ja diese Szene wirklich bis zum Ende durchgezogen wird, bis dann endlich der Linienrichter bei eindeutigem Abseits das Fähnchen hebt. Das hat mich auf jeden Fall jedes Mal wieder genervt. Sonst ja, das war was sich auch durch unseren Podcast in der Gruppenphase gezogen hat. Auch direkt nach dem ersten Spiel waren David und ich, glaube ich, die Ersten, die so ein bisschen auf die Euphoriebremse getreten haben, weil wir gesehen haben, okay, Medien stürzen sich wieder drauf und in der Bevölkerung merkt man wieder, ja, jetzt werden wir Europameister. Diese Titelträume direkt nach dem Schottland-Spiel, die haben mich ehrlicherweise zugegebenermaßen auch sehr genervt, weil ich schon so die Vorahnung hatte, das kann uns auch so schnell auf den Fuß fallen. Sonst,
wir hatten recht, Benni.
Wir hatten recht, aber immerhin ist es uns nicht im Achtelfinale auf die Füße gefallen oder so. Und ja, vielleicht auch einfach diese Realisation, dass nach diesem euphorischen generellen Start des Turniers mit vielen spektakulären Toren und viel Spannung und generell viel, was passiert auf dem Spielfeld, ja, am Ende eine K.O.-Phase daraus wurde, die spielerisch uninspirierend war, die wenig Highlights bot, wurde dann gegen Ende zumindest von den Toren her auch wieder ein bisschen besser. Aber ja, auch das, dass da auf jeden Fall etwas ordentlich stark nachgelassen hat, was ja auch irgendwie klar ist, weil es dann zu diesen Do-or-Die-Spielen übergeht. Aber das ist auch was, was dann über die lange Strecke eben auch irgendwie, naja, Teil dieses Turniers ist.
Ja, würde ich so unterschreiben. Von den nicht so schönen Dingen kommen wir jetzt wieder zu etwas Schönem. Und zwar die drei schönsten Tore. Und ich muss zugeben, ich habe mich da sehr schwer getan, weil wir sehr viele schöne Tore hatten, auch weil es wahrscheinlich so viel ab wie noch nie. Ich habe mich jetzt entschieden für Jude Bellingham, der Fallrückzieher gegen die Slowakei, für Lamine Yamal gegen Frankreich und hatte ich dann noch in der Auswahl Arda Güler, Nicolas Stanciu und Xherdan Shaqiri. Aber weil ich mich von Anfang an in das Tor von Xherdan Shaqiri so verliebt habe, habe ich das genommen gegen Schottland in der Gruppenphase. Wie sieht es bei euch aus, Benni?
Ich kann sagen, Übereinstimmung von 2 von 3.
Oh.
Also ich habe einerseits auch Bellingham, ich glaube, das muss man, also da kommt ja alles zusammen, da kommt die Wichtigkeit des Tores, der Moment des Tores, überhaupt ein Fallrückzieher-Tor, all das kommt da noch hinzu, deswegen, das steht für sich alleine. Shaqiri habe ich auch gegen Schottland, es gibt einfach kein großes Turnier, wo Xherdan Shaqiri vor Ort dabei ist, ohne sein Exclusive-Tor. Das hat er mal wieder.
Außer jetzt, weil er seine Karriere beendet hat in der Nationalmannschaft.
Genau, außer leider. Jetzt in den kommenden Jahren. Aber trotzdem, also nur 2 Spiele gemacht und trotzdem wieder ein solches Tor, so ein Hammer. Und ich habe noch ein Schweizer Tor, nämlich von Vargas gegen Italien. Das war nämlich ein ähnlicher Hammer. Der war sogar ein bisschen, ich würde sagen, ein bisschen komplexer sogar noch als der von Shaqiri, der ja da.
In Berlin, schon, ne?
Ja. Das müsste in Berlin gewesen sein, ja. Weil der hatte nämlich noch Gegnereinwirkung, während Xherdan Shaqiri ja perfekt angespielt wurde und den Ball einfach direkt oben links ins Eck geballert hat. Genau, diese 3 Tore hätte ich.
Ja, Shaqiri stelle ich gerne in eine Reihe mit Toni Kroos und Thomas Müller. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist Xherdan Shaqiri der einzige Spieler überhaupt, der bei allen 6 großen Turnieren jeweils mindestens ein Tor geschossen hat.
Boah.
Auch das sagt viel darüber aus, wenn das jetzt stimmt, aber ich meine, das hatte ich mal gelesen. Also ansonsten gehe ich da vollkommen mit. Lamine Yamal gegen Frankreich, Christian Straßburger, Magenta-Mikrofon fast angefangen zu heulen. Arda Gülers Tor im Georgien-Spiel. Für die Türkei im ersten Spiel dieses 3:1, das war auch ein Hammer-Distanzschuss, hat der Fußballwelt gezeigt, warum die ganze Fußball-Türkei eben die Last auf diesen jungen Schultern ablegt. Und dann ja bei Shaqiri gegen Schottland bin ich wenig überraschend auch mit dabei. Kleiner Hinweis an der Stelle, man kann alle Tore mit Originalkommentar hintereinander geklippt auf dem Magenta Sport YouTube-Kanal angucken und übrigens auch alle Eigentore in einem separaten Video.
Aber die ranken wir jetzt nicht, auch wenn es einige gab.
Nee.
Und kommen jetzt wieder zu den Enttäuschungen des Turniers. Ich würde mal sagen, wir machen es mal ein bisschen schneller. Ich habe mir 3 Spieler ausgesucht. Einmal Harry Kane, sicherlich. Mhm. Kann man ihm viele Vorwürfe machen, dass er jetzt nicht mehr so performt hat wie bei Bayern. Wahrscheinlich eher nicht. Trotzdem hätte ich mir von ihm mehr erwartet, von England allgemein. Dann auch Kylian Mbappé, auch wenn er natürlich auch ein bisschen eingeschränkt war durch seine wunderschöne Maske, die er weniger wunderschön fand. Aber gerade an diesen 2 Spielern sieht man halt auch, oder auch an den vielen Torschützen mit 3 Toren, dass du da der beste Schütze warst, dass halt die, sagen wir mal, die Stars, die normalerweise die Torfabrik sind, halt nicht geliefert haben. Und auch Alvaro Morata fand ich jetzt, der ist schon immer eine Enttäuschung aus meiner Sicht gewesen und hat es durch die EM nicht besser gemacht. Und der Auftritt auf der Siegesfeier der Spanier hat auch an den Sympathiewerten ein wenig gekratzt. Was sind eure Flop-Spieler?
Ich hätte jetzt noch Cristiano Ronaldo hinzugefügt. Ehrlicherweise fiel mir wieder mehr durch übersteigerte Emotionen und so ein bisschen selbstgefälliges Verhalten auf. Aber spielerisch war das über große Strecken gar nichts. Also so ein Spiel gegen Slowenien wäre ja in regulären Cristiano-Ronaldo-Zeiten wie gemacht für so ein plötzliches Traumtor oder sowas von einem Cristiano Ronaldo oder von so einem individuellen
direkten Freistoß.
Genau, so ein direkter Freistoß oder einfach eine gute individuelle Aktion. Und die gab es einfach im gesamten Turnierverlauf nicht. Er konnte auch nicht die Rolle einnehmen, die man von ihm bei Portugal kennt. Man merkt einfach, Portugal ist nicht wegen Ronaldo am Ende Viertelfinale eingezogen, sondern mit Ronaldo in gewisser Weise.
Ja. Trotz wäre zu viel. Ja, wie eben, ehrlicherweise habe ich die Enttäuschung jetzt separiert vom DFB gar nicht nochmal aufgeführt, aber ohne es jetzt auf zentrale Spieler münzen zu wollen, ist vielleicht auch nicht so ganz möglich. Belgien hat mich total enttäuscht. Mhm. Ich habe mir das Spiel gegen, gut, was heißt, ich habe es mir die volle Länge angeguckt, aber ich habe es mir ziemlich genau angeguckt. Das war wirklich, wirklich schrecklich. Bis auf Romelu Lukaku, glaube ich, ziemlich blass in kompletter Mannschaftsbreite gewesen. Wenn ich jetzt sonst noch die großen Fußballnationen durchgehe, muss man Italien, glaube ich, auch mit reinnehmen. Das ist natürlich jetzt tragisch. Wir sprechen nachher unter anderem ja auch noch über Luka Modric. Ja, und sonst große Enttäuschungen, finde ich, sind das eigentlich die beiden großen Fußballnationen, die mich enttäuscht haben. Und ansonsten finde ich das okay, dass Benny Cristiano Ronaldo mit in den Ring geworfen hat. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Wir sehen es ja bei der Copa America oder haben es gesehen, was eben da der jeweils andere GOAT-Kandidat noch leisten kann. Und das kann Cristiano Ronaldo, trotz der Tatsache, dass wir gesagt haben, okay, er spielt dafür, dass er in Saudi-Arabien Fußball spielt, der gar nicht mal so übel. N'Golo Kanté macht das vielleicht noch einen Tick besser, aber in Anbetracht der Tatsache, dass das jetzt mutmaßlich sein letztes Pflichtspiel auf europäischem Boden ist, so er denn nicht nochmal nach Portugal geht, ist das schon ja auch nicht Zidane-like, aber schon auch traurig für Ronaldo-Fans und für ihn selber wahrscheinlich auch.
Ja, sicherlich hat er auch nicht mal so den Impact geliefert, aber wenn du auch schon auf die Mannschaftsebene gegangen bist, Italien und Belgien habe ich tatsächlich auch. Ich habe, man mag es nicht glauben, nicht England genommen. Habe dann aber stattdessen die Franzosen noch mit reingeworfen, weil auch, wenn wir viel über England geschimpft haben, aber der französische Fußball war auch sehr subtil. Und ja, auch da wird wenig aus den überragenden Möglichkeiten gemacht. Benni, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich glaube, die wichtigsten sind genannt. Belgien, sage ich, glaube ich, noch ein paar Worte, wenn es um Trainer geht.
Warum nur?
Keine Ahnung. Sonst habe ich, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Also Italien
dann sag
kann man natürlich
gerne mal deine Flop-3-Trainer.
Okay, sehr gerne.
Domenico.
Die habe ich tatsächlich jetzt auch so ein bisschen aus der Kalten raus. Also ich glaube, Domenico Tedesco möchte ich auch als erstes nennen, weil das einer der wenigen ist, der für mich so richtig heraussticht, weil er eben auch wieder mit komischen Aussagen, ich glaube, das war nach dem 0-0 gegen die Ukraine, dass er das mit der Anreise und alles
Mögliche.
Der Bus
war zu spät
da. Und all das hat er dann auf das Spiel projiziert, wo ich auch sage, ja, hast du die zwei Spiele zuvor vielleicht auch gesehen? War da auch der Bus zu spät da? Oder woran lag es, dass ein solcher millionenschwerer Kader mit auch so viel Talent jetzt wie Openda und so, was danach kommt, so wenig abliefern kann? Und ja, für so einen Trainer, der so jung ist und ambitioniert und so viel schon durchgemacht hat für sein Alter im Trainergeschäft, sind mir diese Aussagen auch so negativ aufgefallen, weil, ja, ich kann mich nicht erinnern, dass solche Aussagen bei Schalke gefallen ist. Da wirkte er immer sehr demütig. Deswegen, ja, ich würde sagen, er kommt auf jeden Fall hier raus. Sonst hätte ich vielleicht noch Italiens Trainer Spalletti genannt. Gut, die Frage ist, wie viel kann man gerade aus diesem italienischen Kader rausholen? Aber ja, hat mich auch spielerisch mal so gar nicht abgeholt. Uninspirierender Fußball. Also, dass man so einen Angsthasenfußball auch gegen die Schweiz spielt im Achtelfinale oder spielen lässt eher, das war wirklich fast schon verstörend. Man ist dann natürlich der Favorit gegen die Schweizer und lässt sich da so hinten reindrücken gegen natürlich frei aufspielende Schweizer. Aber das war auch für mich eines der Negativ-Highlights. Sonst so einen richtigen Trainer, der mir jetzt noch richtig negativ aufgefallen ist, hätte ich jetzt auch nicht.
Southgate.
Okay, ja. Wir reden aber wieder so viel über England und trotzdem sind sie ja im Finale am Ende. Also der Southgate-Fußball hatte Erfolg, auch wenn er jetzt nicht mehr Trainer ist.
Ach, hör mir doch auf damit. So meine Flop 3. Aber ich glaube, da sprechen wir eine Sprache. Ich habe nämlich auch Domenico Tedesco, Luciano Spalletti und selbstverständlich meinen guten Freund Gareth Southgate, der jetzt auch kein Nationaltrainer übrigens mehr ist, mitbekommen haben. Ronald Koeman hat Glück gehabt, dass es drei gab, die deutlich schlechter waren. David?
Habe ich jetzt ehrlicherweise auch nicht zusammengesammelt, aber ich finde die Vorschläge, die ihr reingeworfen habt, richtig gut. Wobei ich zu Englands Ehrenrettung noch sagen möchte, dass Frankreich im Halbfinale das erste Mal im laufenden Spiel und davor nur durch Elfmeter und Eigentore zum Torerfolg kam.
Oh ja,
das stimmt. Deswegen gehören sie ja auch zu meinen Flop-3-Teams.
Ja, ist ja auch vollkommen richtig so.
Aber lass uns doch mal über die Top-Trainer reden.
Ja, so. Natürlich. Da bin ich gespannt auf eure Auswahl, aber ich glaube, wir haben ähnliche. Ich habe Willi Sagnol, Matthias Keck natürlich und Ralf Rangnick.
Oh, nee.
Ach stimmt, scheiße, den habe ich voll vergessen. Ja, super. Oh, das ist auch so bitter für die Österreicher. Mich hat das echt traurig gemacht. Also dann greife ich jetzt mal gerade das Wort, sag Luis de la Fuente.
Ja, den habe ich vergessen.
So, Julian Nagelsmann haben wir lang und breit drüber gesprochen. Gott. Ich denke, den kann man erwähnen. Dann habe ich mir gerade spontan ist mal ein Geistesblitz gekommen, Benny. Ist Murat Yakin der Kontra-Tedesco? Weil über den haben wir vorher ganz viel schlecht geredet und hat er trotzdem besser performt, als wir dachten. Und da kann er dafür gar nichts, dass die Schweizer so gut waren. Und dann Willi Sagnol kann man super mit reinwerfen. Und er ist zwar nicht der beste Trainer, aber hatte die schickste Krawatte an. Leider nur beim Eröffnungsspiel. Grüße an Steve Clark, den schottischen Nationaltrainer.
Ja, zu Yakin würde ich sagen, ja, in extremeren Maße als ein Tedesco. Also ich glaube, dass da Kritik von außen auf Tedesco zuprasselte, das war auch schon vorm Turnier, glaube ich, etwas so, weil da musste jetzt auch geliefert werden bei dem Turnier. Aber Yakin, ja, wir haben ja drüber gesprochen, er wurde von den Medien auch in der Schweiz wirklich sehr negativ beäugt und gesagt, da wurde auch regelmäßig gesagt, ja, er hat keine Idee, er hat keinen Plan, er weiß, man weiß nicht, wo er hin will mit der Schweizer Nationalmannschaft und dafür hat diese Mannschaft wirklich befreit aufgespielt und deswegen habe ich Yakin auch als ersten Namen aufgeschrieben tatsächlich noch, vor allem De La Fuente und vor allem Sagnol. Sagnol habe ich auch aufgeschrieben, einfach diese Kombi, Sagnol, Kobiaschwili und die georgische Nationalmannschaft, also eine Kombi wie aus dem Lehrbuch für echte Fußballnostalgiker.
Ein wunderschöner Filmtitel.
Ja, bestimmt. Ja, und zu De La Fuente muss man, glaube ich, nicht viel mehr sagen. Es zeigt einfach auch wieder, dass große Namen im Nationaltrainergeschäft so wenig wert sind, ne? Also denk mal drüber nach, über Vicente del Bosque oder so, der ja auch bei Spanien große Erfolge feiern konnte. Ja, der auch große Erfolge feiern konnte und die kannten, alle kennen ihn auch nur noch in Verbindung mit der spanischen Nationalmannschaft und De La Fuente mit der U19 schon Erfolge gefeiert, aber von unten sich hochgearbeitet und jetzt mit über 70 ist er ja, glaube ich, feiert er jetzt noch so einen Triumph. Ich finde, ja, es ist auch einfach eine tolle Geschichte und trotzdem, David, hast du absolut recht, würde ich trotzdem auch Nagelsmann, zumindest auch wenn es nicht unter die Top 3 reicht, erwähnen wollen unter den besten Trainern, sag ich mal.
Ich bin erstaunt, wie viele Top-Trainer es eigentlich gab und wie viele ich in diesem Kontext vergessen habe und entschuldige mich natürlich insbesondere bei Luis de la Fuente, dass ich ausgerechnet den Europameistertrainer hier nicht erwähne. Das ist eine Schande. Schande auf mein Haupt. Aber deswegen kommen wir zum Abschluss. Wir läuten jetzt langsam auf das Ende zu. Ist auch wieder irre viel Zeit vergangen, aber es macht auch einfach unfassbar Spaß, darüber zu diskutieren. Nochmal zum Abschluss nochmal drei schöne Momente der Europameisterschaft. Benni, fang gerne an.
Gerne.
Ich habe
verschiedene Sachen. Ich möchte als erstes nennen, weil das einfach immer noch rent-free in meinem Kopf lebt, die Engländer entdecken das Ruhrgebiet.
Gelsenkirchen.
Gelsenkirchen, what a shithole. Das war für mich, also, dass sich Engländer darüber aufgeregt haben, man muss sich nur Birmingham angucken, man muss sich Teile von Manchester angucken. Ich könnte weitermachen über Orte in England, die wirklich auch nicht, naja, von einem Industriewunder geprägt sind in den letzten Jahren. Ja, aber dass genau diese Leute sich dann über Gelsenkirchen lustig machen, ich finde das immer noch sehr, sehr lustig und das hat mir diese Europameisterschaft auch verschönert. Jetzt aber zum Ernsten, natürlich müssen wir über das Tor von Christian Eriksen reden. Oh, ja. Ich meine, es war die letzte Europameisterschaft, bei der ihm bei der er zurückgeholt werden musste. Und ja, jetzt, dass er überhaupt nochmal einen Fußballplatz betritt, ist für mich immer noch ein riesiges Wunder. Und ja, dass er dann sogar noch trifft, das ist ja, also so ein Märchen kannst du gar nicht aufschreiben eigentlich. Das habe ich noch aufgeschrieben. Und sonst, ja, es gibt einfach diese diversen Szenen. Sei es wie die, ich glaube, es waren die albanischen Fans, die vor den italienischen Fans Spaghetti zerbrochen haben. diese Kleinigkeiten, diese Interaktion zwischen den Fangruppen, die ja in den meisten Fällen, um es hier nochmal ganz klar zu sagen, fair und freundlich blieb. Es war einfach am Ende ein Fußballfest. Für mich persönlich war auch das Public Viewing einmal hier in Göttingen sehr, sehr toll, weil man auch nochmal da live und hautnah erlebt hat, dass das eben auch im Land angekommen ist, diese Euphorie und diese Freude mit der deutschen Nationalmannschaft und auch, ja, dass man plötzlich Nationalflaggen gesehen hat, aber wirklich positiv aufgefallen ist mir das in gewisser Weise, weil das eben mit positiven Werten alles verbunden ist und alles in allem, weil du eben schon meine Aussage als beseelt empfunden hast. Ja, ich gehe beseelt aus diesem Turnier raus, auf jeden Fall.
Total, total schön. Vielleicht eine Ergänzung dazu noch. Als ich vorhin von Arbeit hier nach Hause kam, lief ein junges Mädel an mir vorbei und sang doch wirklich, es ist Zeit, dass sich was dreht. also da scheint was übergeschwappt zu sein. David, was waren deine drei schönsten Momente?
Es hat sich was gedreht, auf jeden Fall. Ich konnte es mal wieder nicht auf drei schöne Momente runterbrechen. Das ist bei dieser Kategorie, finde ich, aber auch gar nicht nötig. Deswegen so eine kleine Reise zu Moment Nummer 1, dem ich tatsächlich in den letzten Tagen fast so ein bisschen wenig Platz in meinem Kopf zugewiesen habe. Aber ich habe es ein bisschen verdrängt, aber es ist total bedeutsam. Und sobald es mir in den Kopf kam, ist es wieder sofort in die Liste gekommen. Heidi Beckenbauer vor dem Eröffnungsspiel mit dem Gruß in den Himmel. Du warst ja im Stadion, David.
Das habe ich gar nicht gesehen tatsächlich.
Genau, das war so kleinteilig, das hat man kaum wahrgenommen. Ich dachte erst, ich habe sie im ersten Moment nicht erkannt. Ich habe die beiden rechts und links neben ihr natürlich erkannt. Und ich dachte so, oh Gott, nehmt der Frau in der Mitte den Pokal ab. Der ist irgendwie zu schwer, die kann ihn nicht halten. Bis mir eingefallen ist, okay, das ist ja Heidi Beckenbauer. Und dann eben diese Geste zum Himmel hoch, die ja dann viral gegangen ist. Das war der Gänsehautmoment, bevor dieses Turnier überhaupt auf dem Fußballplatz begonnen hat. Und das, kriege ich schon wieder Gänsehaut und das geht eigentlich direkt weiter. Du hast es angesprochen, das Spiel in Stuttgart, als Christian Eriksen im ersten Spiel für Dänemark getroffen hat. Dann der lauteste Schrei von Wolf Fuß seit vielen Monaten, Kvaratskhelia zum frühen Tor gegen Portugal, Georgien, besiegt Portugal und dieses komplette Spiel gegen die Türkei, was da in Dortmund los war, das hat Steffen Freund mehr als verdient gehabt, das nochmal im RTL-Mikro erlebt zu haben. Dann wird es wieder ziemlich ambivalent in der Gefühlslage. Es ist das Parallelspiel zum Deutschlandspiel am letzten Gruppenspieltag, während nämlich Niklas Füllkrug in Frankreich einköpft, bankt man nämlich in Stuttgart um eine ähnliche. In Frankfurt einköpft, bankt man in Stuttgart um ein Leben. Zumindest hat man das erst gar nicht mitbekommen, was mit dem Ungarn Barnabas Wager nach diesem Zusammenprall im Strafraum passiert ist, war auch bewusstlos. Mhm. Und dann ist es eben in dieser Situation, ich glaube dann in der 10. Minute in der Nachspielzeit Zobot, der Ungarn noch zum Siegtor schießen kann. Auch das, was da sich entladen hat bei den Ungarn-Fans, von denen man ja auch halten kann, was man will. Wahnsinn. Die 90 Sekunden des Luka Modric, Chance vergeben und dann trotzdem das Tor gemacht und danach ganz, ganz bitter, dass Italien noch ausgleicht. Das ist eine Situation, die ich nicht vergessen werde. Public Viewing hat Benny angesprochen, der Ausgleich von Florian Wirtz gegen Spanien war eine Entladung im Public Viewing, wie ich sie mir lange, lange nicht vorstellen konnte, dass man sowas auf einem Provinzdorfplatz da fabrizieren kann. Ich hatte das Eröffnungsspiel auch beim Public Viewing geguckt und da dachte ich mir, boah, dieses dumm rumgelabert von den Leuten, die da jetzt hier, ja, war das gegen Brasilien damals ein 8-0 oder ein 6-1? So, das brauche ich mir halt nicht anzugucken, aber dieser Moment, als Wirtz gegen Spanien ausgeglichen hat, das war total, was mich mitgerissen hat. Und dann zu guter Letzt einer der schönsten Momente, England verliert das Finale.
Oh ja. Also ich kann vieles unterschreiben, das, was ihr gesagt habt. Und ich bin aber ehrlicherweise auch dankbar, dass es doch mehr als drei Sachen geworden sind.
Danke.
Weil es mir ähnlich geht, aber ich finde, David, du hast es gerade auch sportlich so viele Sachen schon so schön zusammengefasst. Ich gehe jetzt auch mal über die drei Momente vielleicht ein bisschen rüber. Ich war schockverliebt, das habe ich ja schon gesagt, in die Holländer. Ich weiß nicht, wie oft ich mir diese Videos angesehen habe von diesen nach links und rechts tanzen. Ich weiß, das haben dann auch andere gemacht, aber es ist einfach original The Netherlands und das ist Es hat einfach so viel Freude gemacht, sich das anzuschauen. Allgemein so viele Fanmärsche wie noch nie gefühlt. Ich fand immer die Videos toll, wo die das dann so zusammengeschnitten haben. Weißt du, Fans in Katar und Fans in Europa. Auch ein bisschen fies ist so, aber ihr versteht, wie ich es meine. Und dann natürlich muss zu den drei schönsten Momenten irgendwo natürlich meine Stadionbesuche dazu zählen. Weil ich glaube, es ist ein, und daran habe ich gemerkt, was für ein unfassbar Privileg das ist. Ich meine, ihr wart beide bei keinem Spiel. So, und dann auch noch drei mitzunehmen, das war ja auch von Anfang an auch gar nicht geplant. Also das Eröffnungsspiel war schon seit Ende letzten Jahres klar, aber die anderen Sachen und insbesondere das Achtelfinale kamen drei Tage vorher. Also auch extrem kurzfristig, und das, da habe ich gemerkt, das ist ein unfassbares Privileg. Ich habe die zwei schönsten Deutschlandspiele erlebt, so hinten raus betrachtet, muss man das ja so sehen. Und das Schöne war halt auch, ich meine, ich war alleine da, ich hatte ein Ticket. Und du hast aber um dich rum, du hast dich gefühlt wie eine Familie, weil alle zusammen gefeiert haben und so. Und alle haben danach voll Freude getrunken, völlig losgelöst von der Erde gesungen. Und die Stimmung war wahrscheinlich seit Jahren nicht mehr so gut bei Deutschlandspielen. Hm. Und Dortmund war natürlich besonders mit dem Gewitter und aus der Ferne die Dänen, die eine Dusche genommen haben. Das war natürlich auch special. Und insbesondere auch dieses insbesondere das Tor in Dortmund von Musiala. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr im Stadion seid und ihr seht diesen Konter rollen und dieser Moment, wo es dann zur Explosion kommt, also zum Tor. Ich finde den Moment vorher ehrlicherweise viel spannender. Weißt du, wo alle aufstehen und weißt du, der Augenblick ist so lang und er rennt und rennt und rennt und dann schießt dieser lange Ball von Schlotterbeck, wo du am Anfang denkst, wo geht der hin? Oh nein, er kommt an und er läuft jetzt aufs Tor zu. Das ist wahrscheinlich das schönste Moment und dann diese Explosion heraus mit dem Tor oder halt im Falle von Kai Havertz auch nein und alle sacken so in sich zusammen. Das ist Fußball pur und das ist so absolut geil und natürlich auch die Public Viewings in Erfurt waren geil. Liebe Grüße an Maja und Tim an der Stelle nochmal. Wir haben das Spanien-Spiel, auch wenn wir es am Ende des Tages verloren haben, aber dieser Ausgleich von Florian Wirtz, wo die Welt noch in Ordnung war, das war halt eine Explosion. Das kann man sich einfach nicht vorstellen. Und übrigens, auch als wir in der Fanzone in Berlin und anschließend im Sportstudio waren, das war auch geil. So. Auch wenn nicht Christoph Kramer bis heute noch böse ist, dass er der Einzige war, der keine Fotos gemacht hat. Gut, kann man vielleicht auch verstehen. Übrigens auch fand ich toll, was alle drei, was Magenta, was ARD, ZDF gemacht haben. Gab es auch sehr viele Best-of-Videos, natürlich mit Per Mertesacker und Christoph Kramer. Und ich erinnere zum Abschluss vielleicht nochmal an die schöne Sache, wo Alexander Bommes sagt, wir verabschieden uns jetzt hier aus Köln und Bastian Schweinsteiger sagte, hey Köln, schau doch mal dahinter, da steht Bayern München. Beste überhaupt. Oder wie er immer ist, der Settler-Check halb angegraben hat oder auch nicht. Es hat einfach Spaß
gemacht. Mit Kaffeebecher in der Hand oder ohne?
Ja, natürlich. Oder wo Alex Bommes sich kurz selbst interviewt hat und mal kurz den Schweinsteiger gemacht hat, weil der Basti mal kurz mit was anderem beschäftigt waren. Also sind Dinge, die einfach bleiben und ja, ich glaube, vielen Dank. Ich wollte jetzt sagen, vielen Dank an die UEFA, das will ich jetzt eigentlich auch nicht, so weit will ich jetzt gar nicht gehen eigentlich, so weil das dem Steuerzahler auch sehr viel gekostet hat und auch sehr viele Sachen da eingeschränkt wurden, aber darüber reden wir jetzt mal nicht, aber vielen Dank an das geile Turnier, vielen Dank an euch, dass wir das auf die ein oder andere Art und Weise zusammen erlebt haben und dass wir da was Geiles draus gemacht haben, auch sowohl bei euch im Podcast als auch bei mir. Das war überragend.
Ja, definitiv. Hat großen Spaß gemacht. Mir auch, auch wenn ich nicht im Stadion war. Ich hatte mich ja auch für diverse Karten beworben, aber am Ende ist nichts bei rumgekommen. Das war auch für mich etwas ärgerlich. Aber ja, so ein paar Chancen haben wir ja sicherlich noch. Und ja, vielleicht klappt es dann auch mal, vielleicht mit uns drei zusammen im Stadion, vielleicht auch in der kommenden Saison. Würde mich sehr freuen. Denn die Bundesliga, die geht ja jetzt auch bald schon wieder los. Das heißt, der Fußball, an dem wird es auf jeden Fall nicht scheitern, dass wir uns sehen.
Ja, also nee, wenn er Bock habt, erste Pokalrunde, Schott Mainz gegen Greuther Fürth.
Oh, in Mainz dann.
Ja, im altehrwürdigen Bruchwegstadion.
Bruchweg Boys. Hm. Also ja,
irgendwas war am ersten Pokalwochenende, Benny. Ich weiß nicht, ob da Open Flair ist, müssen wir mal gucken. Das war nämlich letztes Jahr
so. Tatsache, Tatsache. Ja.
Dann guck nochmal nach. Ich werde nämlich dieses Jahr nur die Chance haben, in der Drittligasaison zweimal gegen Hannover 2 meine Arminia zu spielen zu sehen. Hannover 1 ist nämlich unser Pokalgegner, das funktioniert nicht. Aber ich kann mich auch nur bedanken, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und das Beste kommt zum Schluss und das war unser Tippspiel und da haben sich ja, und das können wir jetzt mal nutzen, über 20 Leute beteiligt, mehr oder weniger. Vielen Dank schon mal dafür, dass das so gut angenommen wurde. Und dann hätte ich eigentlich bei Enttäuschung des Turniers noch Kicktipp aufschreiben können, denn ich habe mich nach dem Turnier gefreut, oder direkt nach Ende des Finals, dass ich es sogar noch geschafft habe, auf Platz 3 zu springen. Dann allerdings wurden die Bonuspunkte addiert und ich bin von Platz 3 wieder auf Platz 6 abgestürzt. Herzliche Glückwünsche gehen unterdessen an Charlotte und Felix. Ihr hört jetzt gleich nochmal ein 2-3 Minuten Gespräch mit den beiden, wie die beiden das DM so verfolgt habt. Da habe ich nochmal kurz ein Mikro unter die Nase gehalten bei den beiden. Ansonsten eine herzliche Gratulation an Nico auf Platz 3, Hager auf Platz 4, Marcel Stay Strong Platz 5. Ich bin dann auf 6 abgerutscht und gucken wir mal, David ist 9. geworden und Benny schließt ab auf einem glorreichen 12. Platz.
Schwach.
Ach du meine Güte. Aber ich möchte vielleicht an der Stelle nochmal sagen, ich habe mit den Kollegen ein Tippspiel gemacht, da waren 200 Leute und ich war Dritter. Ja.
Stark.
Also, mit genau denselben Ergebnissen
als bei uns.
Nein, der Witz ist, hinten raus habe ich die gleichen Ergebnisse genommen, aber ich glaube, in der Gruppenphase war manches so ein bisschen unterschiedlich.
Ja, verstehe ich nicht. Wir können mal spaßeshalber einen Blick auf die Bonuspunkte werfen. Im Halbfinale hat David folgende Teams erwartet: Deutschland, Frankreich, Portugal und Spanien. Du hast mit Frankreich und Spanien davon 2 richtig gehabt. Ich habe Italien, Frankreich, Portugal und Spanien reingetippt. Da sind auch Frankreich und Spanien richtig. Und Benny hat England, Frankreich, Deutschland, Portugal und ist mit England und Frankreich auch zweimal richtig unterwegs gewesen. Bei den Gruppensiegern haben wir Deutschland richtig. Wir haben ihr nicht alle Spanien, weil ich habe auf Italien getippt. Das hat ja damals schon für Verwunderung bei euch gesorgt, zu Recht. Wir haben alle auf England getippt. In der Gruppe von Frankreich hat ja Österreich gewonnen. Das haben wir alle falsch getippt. Wir haben alle auf Frankreich gesetzt. Das gleiche gilt für den Gruppensieger Rumänien, den wir nicht alle getippt haben.
Komisch.
Hat keiner gemacht, genau wie Österreich, denn dort haben wir alle auf Belgien getippt. Und die Gruppe von Portugal haben wir auch alle richtig. Und dann gibt es noch die Europameister-Tipps und da habe ich auf Frankreich gesetzt, Benny auf Portugal und David auch auf Frankreich. Hat nicht geklappt.
Tja, so ist es. Passiert. Ja. Kann ich mitleben.
Ja, ich bin hier gerade mit Felix und Charlotte unterwegs und das sind gleichzeitig auch passenderweise die Siegerin und der Zweitplatzierte in unserem On the Pitch EM 2024 Tippspiel. Charlotte hat es auf 119 Punkte gebracht, Felix auf 117 und deswegen habt ihr natürlich die große Ehre und Freude auch in unserem EM Rückschau-Podcast dabei zu sein. Und die erste Frage an euch wäre, wie ist es denn euch im Tippspiel ergangen? Und vor allem, das ist die allerwichtigste Frage, habt ihr Spiele gehabt, wo es in letzter Sekunde zu euren Gunsten gelaufen ist oder wo ihr euch geärgert habt, dass ihr dann doch noch die 4 Punkte hergeschenkt habt? Die Siegerin beginnt, Charlotte.
Also ergangen ist mir gut, weil ich habe gewonnen, muss ich schon sagen. Generell fand ich es fun. So. Ich war da mehr invested in den Fußball, als ich vorher erwartet habe dann. Ja, und ich weiß eigentlich nur Spiele, die mich geärgert haben tatsächlich so. Also das Spiel mit England-Slowakei, das hat mich richtig geärgert, als die dann in der Nachspielzeit gewonnen haben. Da war ich die ganze Zeit, war ich fest überzeugt, ich kriege meine 4 Punkte und dann bekam ich halt gar nichts. Das war echt ärgerlich. Was mich auch geärgert hat, war, dass ich einfach vergessen habe, irgendwann mal zu tippen. Das war auch blöd. Ja, das war ja ganz am Anfang noch. Ich habe generell erwartet, dass ich so zweimal tippe und danach vergesse ich das und mache nie wieder mit. Aber dann lief es gut und dann musste ich mitmachen.
Also das Tippspiel hat dazu beigetragen, dass man sich noch mehr dem Turnier widmet, als man das vielleicht sonst gemacht hätte.
Ich hätte mich sonst überhaupt nicht dem Turnier gewidmet. Ja, und gefreut habe ich mich bei dem Niederlande-Türkei-Spiel, weil das hatten alle anderen falsch, basically. Und das hatte ich richtig, das fand ich gut. Und ich hatte noch ein anderes Spiel, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Das hatten auch alle falsch und ich hatte es richtig, das fand ich auch gut.
Gab es solche Momente bei Felix auch?
Ja, also generell, ich glaube, das Abschneiden Österreichs in der Gruppenphase, das habt ihr alle nicht so ganz gesehen und das wusste ich schon von Anfang an.
Du hast die auch ins Halbfinale getippt.
Die habe ich sogar ins Halbfinale getippt. Das war einer von meinen Geheimfavoriten oder der Geheimfavorit. Soweit haben sie es leider nicht geschafft. Deshalb war das Achtelfinale natürlich auch ein sehr ärgerlicher Zeitpunkt, als sie gegen die Türkei rausgeflogen sind. Das war so der Gruppenphasenmoment, dass ich die ganz gut getippt hatte. Generell der 4. Spieltag, da bin ich ganz weit nach oben geklettert mit so mehreren eher unwahrscheinlichen Tipps, die ich einfach so kommen gesehen hab, ne, man weiß, was gemeint ist. Und war ein schöner Spieltag.
Genau, zur Erklärung muss man sagen, dass die Spieltage im Kicktipp nicht die gleichen sind wie bei der EM. Also da sind es ja im Prinzip nur 3 Spieltage und Kicktipp hat das anders sortiert. Hat auch bei dem einen oder anderen für Verwirrung gesorgt und deswegen wurden tatsächlich Tipps mal nicht abgegeben. Auch da habt ihr euch gut drauf eingestellt. Und sonst, Heim-Europameisterschaften, das sind ja eine besondere Europameisterschaft gewesen im eigenen Land. Was habt ihr vor dem Turnier gedacht, wie begeistert so die deutsche Gesellschaft dabei ist? Wie war das bei euch persönlich und was habt ihr in den 4 Wochen dann vielleicht doch an Begeisterung mitbekommen, Charlotte?
Ja, also ich habe mir da halt gar nichts gedacht, haben wir ja schon drüber geredet, dass ich das überhaupt nicht mitbekommen habe, ehrlich gesagt. So, ich habe Fußball so in den letzten Jahren, so bis 2016 fand ich das nice und danach habe ich davon nichts mehr mitbekommen. Aber als dann so das angefangen hat und so und als Deutschland das erste Spiel gewonnen hat, da war ich ein bisschen upset, weil ich das nicht geguckt habe. Ja. Das lag an Felix. Aber danach war ich dann schon so ein bisschen invested. Und dann war das auch schon, das war schon ganz nice. So, ich war da mal beim Arzt und es waren alle im Deutschland-Trikot in der Praxis. So, also alle Leute, die da gearbeitet haben, die hatten irgendwie Deutschland-Trikot-Tag. Und dann haben wir dann die ganze Zeit darüber geredet, dass der Schiedsrichter in dem Deutschland-Schweiz-Spiel so blöd war und sowas. Und hatten uns geärgert. Das war dann doch ganz lustig eigentlich. Und sonst haben wir halt so mal in meinem Zimmer geguckt mit dem Beamer und so.
Public Viewing, jetzt kommt noch der Zug vorbei, aber wir sind hier ganz authentisch. Also du hast deutlich mehr aus der EM gemacht, als du vorher erwartet hast.
Erheblich mehr, also auch erheblich, erheblich mehr als die letzten Jahre schon.
Und Felix, du bist, wie Charlotte sagen würde, ein bisschen mehr invested in Fußball. Wie hast du das Turnier wahrgenommen?
Ja, ich glaube, es war seit dem Trainerwechsel bei der Nationalmannschaft eigentlich irgendwie und ja, den ersten guten Ergebnissen, erst der Sieg gegen Frankreich unter Völler und dann auch die Spiele unter Nagelsmann, die ja dann doch ganz gut liefen, wenn auch nicht alle siegreich, aber da war ja irgendwie schon so ein bisschen eine Aufbruchsstimmung spürbar, dass die Leute wieder mehr Bock auf die Nationalmannschaft haben als vorher. Deshalb war eigentlich schon für mich irgendwie klar, dass dieses Turnier hier ganz, ganz gut ankommt. Womit ich einfach nicht so gerechnet hatte, was ich nicht auf den Schirm hatte, war natürlich die ganzen großen Fangruppen, die aus anderen Ländern angereist sind.
Was waren deine Highlights?
Oh, die Niederländer mit ihrem Hin- und Her-Marschiere, ja. Das war sehr schön. Die türkischen Fans natürlich mit ihren Autokursos, wie die abgehen, das ist auch sehr, sehr einmalig gewesen, glaube ich.
Schottland war bei uns noch hoch im Kurs.
Schottland habe ich wenig mitbekommen, aber bis auf, dass die gut ankommen, das habe ich mitbekommen. Ansonsten habe ich noch die Rumänen gesehen, wie sie den Frankfurter Römer abgerissen haben.
Oh ja.
Genau, aber das war immer sehr schön zu sehen, wie auch irgendwie so viele Fans aus anderen europäischen Ländern hier angereist sind und Spaß hatten.
Ja, die Welt zu Gast bei Freunden oder zumindest diesmal Europa zu Gast bei Freunden. Und ihr habt die deutsche Mannschaft das schon so ein bisschen angesprochen. Das hat ja dazu beigetragen, dass die Begeisterung ganz gut unterwegs war. Und stattdessen ist es zumindest meine Empfindung, man kann trotzdem ganz zufrieden sein, auch wenn es nur bis ins Viertelfinale ging, oder?
Ja, ich bin ganz zufrieden. Ich habe erwartet, dass die in der Gruppenphase rausfliegen. Ich habe das nicht mitbekommen, dass sie wegen Trainerwechsel besser geworden sind.
Und wen hast du als Europameister getippt?
Spanien. Ha.
Und wen hat Felix als Europameister getippt?
Ich habe tatsächlich Deutschland als Europameister getippt. Mir war aber klar, dass das ein bisschen riskant wird. Aber ja, ich glaube, im Viertelfinale ist doch ganz zufriedenstellend, auch gerade mit Blick auf die Zeit, wo es nicht so gut lief. Das ist jetzt nicht direkt auf Anhieb bei dem ersten großen Turnier, wo wieder irgendwie ein bisschen mehr Stabilität in der Mannschaft herrscht, dass es dann halt nicht bis zum Titel reicht, ist, glaube ich, auch normal. Deshalb Viertelfinale ist, glaube ich, ein ganz zufriedenstellendes Abschneiden.
Ja, perfekt. Und ihr beide habt auch sehr, sehr zufriedenstellend abgeschnitten. Deswegen noch einmal herzlichen Glückwunsch. Und wenn wir schon die beiden Tippköniginnen und Könige hier haben, dann könnt ihr natürlich auch gleich einen Tipp hinterlassen. Erstens, ob es die deutsche Mannschaft überhaupt schafft, sich für die nächste WM zu qualifizieren. Das ist im Vergleich zu dieser EM natürlich anders. Und wie weit es dann für die Mannschaft von mutmaßlich Julian Nagelsmann geht.
Also ich denke, sie schaffen sich zu qualifizieren. Und ich denke, es geht ähnlich weit. Ach sowas, was war das jetzt, Viertelfinale oder sowas?
Ja, bei der WM gibt es sogar ein 16. Finale, weil so viele Teams dabei sind.
Na, dann vielleicht das Achtelfinale oder so Achtel, Viertelfinale, sowas, so denke ich. Ach so ein mittelmäßig, aber noch fein so.
Ich sag einfach mal Halbfinale. Sollte machbar sein.
Sehr gut.
Wir das machen dann wieder mit beim Tippspiel.
Das ist natürlich sowohl in der Bundesliga, im DFB-Pokal oder bei den großen Turnieren immer gern gesehen. Von daher vielen Dank und nochmal schön, dass ihr mitgemacht habt.
Danke, dass wir mitmachen konnten.
Ajo, gerne. Tschüss.
Und jetzt geht's weiter mit der Folge. All das passiert und dann würde ich sagen, können wir gleich den Hinweis an der Stelle vielleicht mitgeben. kickte.de/onthepitch-bully ist der Weg zum Bundesliga-Tippspiel. Alles Weitere werden wir nochmal bekannt geben. Wir haben eine Bundesliga-Vorschau und vor allem haben wir jetzt erstmal das Ende der Tour de France. Wenn die Folge rauskommt, ist sie vielleicht schon vorbei. Und vor allem die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.
Jawohl, ja. Es geht direkt ineinander über, ne? Also es hört nicht auf. Und dann in 2 Wochen steht ja, glaube ich, auch schon die 2. Bundesliga an, oder?
Korrekt.
Ja, guck mal. Definitiv. Also wie gesagt, hört bei uns allen, insbesondere bei David und Benny natürlich, wegen Olympia und allem Weiteren da rein. Wir machen jetzt, wie gesagt, ein kleines Päuschen, wobei 2 Sachen sind da. Unter anderem ranken wir unsere Flop-Stadionbesuche und mit meinem Benny. Das hat schon am Montag für Verwunderung gesorgt, lieber Benny, weil David dachte, wir machen das, obwohl es mich auch sehr interessieren würde.
Ich würde gerne für Benny und mich in die Diskussion schon mal das 1:1 zwischen Heidenheim und Bielefeld in der vorletzten Zweitligasaison einwerfen.
Okay, okay. Wird aufgenommen. Mal schauen. Ja. Ich schaue mir die Highlights nochmal an. Vielleicht.
Geht schnell. Ein schönes Distanztor von einem Gladbacher Hoffnungsträger, glaube ich.
Und kein volles Stadion. Ich glaube, das kam noch dazu. Ja. Aber egal.
Ja, dann würde ich mal sagen, Jungs, es hat wahnsinnig Spaß mit euch gemacht. Bleibt auf jeden Fall noch kurz dran. Wir haben noch was für euch. Aber ich glaube, wir verabschieden uns alle nochmal. Macht's gut, bleibt uns gewogen. Und wie gesagt, der Ball rollt auch bei Olympia. Wobei ich sehr hoffe, dass wenig Fußball gezeigt wird, außer die deutschen Frauen spielen. Aber
schon vor der Eröffnungsfeier.
Stimmt, stimmt. Aber Olympia ist vor allem für alle anderen Sportarten da und ich glaube, genau, ich sehe nur nickende Gesichter, wunderbar. Auf jeden Fall, Jungs, wünsche euch viel Spaß. Ich wünsche David viel Spaß, er wird vor Ort sein, in Paris. Also, wir freuen uns auf viele schöne Eindrücke.
Genau, da kann ich auch den Dank nur zurückgeben. Erstmal, ich bin gespannt, wie das Wochenende wird. Ich bin vom 2. bis zum 5. da. Falls jemand noch da ist, meldet euch gerne bei mir. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ich gucke Leichtathletik und alles andere muss ich gucken, ob ich noch irgendwo reinkomme. Und dann auch einen herzlichen Dank, auch den wir zurückgeben können, natürlich an David, aber auch an Nico und an Hannes. Denn im Gegensatz zu uns beiden, Benny und David, hattet ihr ja das Glück, bei EM-Spielen vor Ort zu sein. Und da haben wir unter anderem Insta-Stories teilweise von 2 Reportern gleichzeitig gehabt. Wir hatten teilweise von, ich glaube sogar an dem 3. Spieltag bei 2 Leuten, die parallel die gleichzeitig im Stadion waren, aber nicht im gleichen so. Ihr wisst, was ich meine. Wir hatten Eindrücke von vielen deutschen Spielen, dank dir, David, dank Hannes. Wir hatten Eindrücke vom Halbfinale, wir hatten Eindrücke vom Finale. All das werden wir nochmal bei uns in das Story-Highlight reinpacken. Bei Instagram gibt es dann also noch so ein bisschen was von den Zuschauertribünen, auch wenn wir nicht da waren. Und dann würde ich sagen, machen wir den Laden zu und ich gebe über dann den Moderator des heutigen Abends, David.
Naja, Benny ist ja der Einzige, der noch nichts gesagt hat.
Ihr habt das gerade alles so schön und so freundschaftlich am Ende beendet. Da habe ich nicht viel hinzuzufügen. Und ja, wünsche euch allen einfach nur einen weiteren schönen Sommer, einen restlichen schönen Sommer mit trotzdem viel Sport. Vielleicht erstmal wenig Fußball, weil, wie gesagt, das kommt früh genug auf uns zu. Ne?
Ja, definitiv. Schaut Olympia und viel Freude dabei. Das war die EM. Gut. Ciao.
Ciao.
Es hat sich was gedreht. Adios.
On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.